Talk, der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 252. Heute widmen wir uns den ungewöhnlichsten Championships im Wrestling. Wir sprechen über Gürtel, wir sprechen über Titel, wir sprechen über Pokale, Medaillen und was auch noch immer dazu gehört, was man so zum Feiern braucht. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir, da ist heute auf der einen Seite der Michael Shaggy Schwarz. Wunderschönen guten Tag.
Wunderschönen guten Tag, lieber Olaf. Schön dabei zu sein. Ich freue mich sehr. Ungewöhnliche Titel, ungewöhnliches Thema, ungewöhnliche Podcaster. Einen dritten haben wir auch noch in der Runde, den stellt der Olaf jetzt vor.
Genau, in der anderen Leitung, da ist nämlich der gute Kai. Wunderschönen guten Tag.
Ich bin direkt enttäuscht, dass du nicht Gürtel gesagt hast, sondern das normal ausgesprochen hast. Bin direkt gar nicht in Stimmung.
Das ist ja das Schöne, dass ich mich ja bei der Anmoderation immer extrem konzentriere, damit auch alles klar und deutlich rauskommt. Und ich habe mich extra darauf fokussiert, dass ich Gürtel sage und nicht Gürtel. Aber ich würde mir garantiert heute noch das eine oder andere Mal rausrutschen, bin ich mir sehr sicher.
Keine Authentizität mehr da.
Ja, ich habe diesen Podcast sehr lange aufgrund dieses Wortfehlers vor mir hergeschoben, weißt du.
War schon so als Nummer 3 geplant und jetzt.
Genau. Ja, auf jeden Fall ungewöhnliche Championships, ungewöhnliche Bells. Das ist ein spannendes Thema eigentlich. Wir haben auch schon mal was in die Richtung gemacht und da wurde auch kritisiert, bemängelt, so, ihr habt gar nicht über eure Lieblingsgürtel gesprochen, über eure Lieblingsbells. Da werden wir heute ein bisschen drüber sprechen. Wir werden auch natürlich über Hardcore-Championship-Belt sprechen, wir werden über den 24-7-Belt reden und ja, auch noch über andere Belts, die es noch so gibt, die auch an, ja, bestimmte Storylines, Charaktere und so weiter gekoppelt sind. Ganz kurz natürlich zum Start in eigener Sache, weil momentan bricht ja hier irgendwie alles über uns herein. Also es ist momentan der Wahnsinn, was da passiert, auch bedingt durch, glaube ich, All Elite Wrestling, der Hype ist da. Und bei uns auf Patreon gab es jetzt tatsächlich schon das nächste Goal, was gefallen ist. Also da könnt ihr jetzt da draußen, wenn ihr uns unterstützt, könnt ihr da über einen weiteren Bonus-Podcast abstimmen. Ich habe das mal in die Fresse getauft. Also da geht es um Events außerhalb des WWE-Universums. Wir haben was von New Japan, also Dominion. Wir haben Progress Super Strong Style. Wir haben, was haben wir noch? Wir haben noch Impact Slammiversary. Und zu guter Letzt, was habe ich vergessen? Na, wer hat aufgepasst?
Ring of Honor.
Ring of Honor, best in the world. Natürlich, wie konnte ich das vergessen?
Weil das war ein Test vom Olaf. Olaf, und für die, die es nicht verstanden haben, weil Olaf so schnell geredet hat, Indie-Fresse im Sinne von Indie, vom Indie-Wrestling ist natürlich das Wortspiel. Das haben die meisten natürlich nicht verstanden, weil Olaf so schnell geredet hat. Aber im Auenland redet man so schnell.
Ich dachte, da wäre man so gemütlich.
Weil Olaf sehr klein ist.
Wussten Sie, der Apron ist der härteste Teil des Rings, ne?
Übrigens, Seth Rollins, Becky Lynch sind ein Paar, ne?
Der Kai kommt auch gerade aus der Grundschule raus, deswegen macht er halt auch ein paar Witze, das ist vollkommen in Ordnung. Deswegen mögen wir uns ja auch so sehr.
Genau.
Und deswegen mögen die Hörer uns auch so sehr und deswegen freuen wir uns auch, dass es immer mehr werden gerade, die uns wirklich auch supporten. Das ist richtig toll. Ich finde es immer witzig, wie Olaf dann uns ständig dann immer Nachrichten schreibt. Ist schon wieder einer mehr, schon wieder einer mehr. Er freut sich auch. Also wir freuen uns wirklich richtig dabei und das ist schon eine schöne Sache. Also danke dafür.
Genau das. Wie gesagt, Fighterfest gibt es bei Patreon Steady. Fight for the Fallen werden wir auch dort machen, weil unser Free-Feed so ein bisschen aus allen Nähten platzt, aber All Out gibt's dann wieder für alle dann im August. So, dann lass mal hier zum eigentlichen Hauptthema kommen. Ne, ungewöhnliche Championships, teilweise mit Stipulations, mit ungewöhnlichen Designs, was auch immer. Aber eine Frage, die wir ja immer so ganz oft gestellt bekommen, ist so, was habt ihr da? Habt ihr einen Lieblingsgürtel? Shaggy, hast du so ein Belt, wo du sagst, mein Gott, wenn ich mal aus der Dusche komme, ist dieser Gürtel das Erste, was ich mir anziehen würde?
Das ist eine gute Frage. Ich habe, glaube ich, ist schwer zu sagen. Also ich weiß, dass dein Lieblingsbelt wahrscheinlich der alte US-Title ist, weil du den bei dir zu Hause im Wohnzimmer hast und das wahrscheinlich dir eingeredet hast, dass es dein Lieblingsgürtel ist. Ganz klar, die Classic-Gürtel, also der alte WWE-Gürtel, den wir Anfang der 90er hatten, der ist natürlich immer geil und der alte, der große goldene Titel, den die NWA WCW damals hatte, das sind meine Lieblingsgürtel.
Du meinst dann den Winged Eagle Belt, oder?
Sie.
Okay. Kai, hast du einen Lieblingsbelt vom Design her?
World Heavyweight. Also ist das der, den du meintest? Den, ja, WCW-Belt?
Ja, genau, der goldene, ja.
Ja, genau, der goldene. Plain and Simple Gold. Und weil ich den Titel ganz, ganz stark mit dieser CM Punk-Zeit verbinde, mag ich diesen WWE-Spinner-Belt-Design ohne Spinner-Dingens. weil ich verbinde einfach mit dieser Titelregentschaft. Und selbst Punk meint ja immer so, oh Gott, der ist ja so und so hässlich und sowas. Aber er hat ihn nie gewechselt, weil er ihn doch auch geil fand. Deswegen mag ich den, deswegen finde ich den sehr toll.
Ja, also wie gesagt, ich habe ja so ein US-Replika-Belt damals von der WCW noch ergattern können, irgendwie von meinem ersten Gehalt. Das ist übrigens, es ist der WCW-Belt, aber damals schon von WWF hergestellt. Also da ist hinten so ein WWF-Monogramm und ich habe auch irgendwo noch so eine Tasche, wo dieses so in Rot mit dem WCW-Logo drauf. Also ganz merkwürdig. Ich weiß, das habe ich mir damals vor einem meiner ersten Gehälter geholt, weil ich mir in meinen Jugendzeiten immer mal eingebildet habe, ich müsste so ein Ding haben. Jetzt steht er dekorativ im Schrank. Warum nicht? So viel Wrestling-Memory-Bilia habe ich ja nicht, also von daher. Aber sonst bin ich tatsächlich bei Shaggy. Ich mag diesen alten Winged-Eagle-Belt, mag ich halt unglaublich gerne. Ich glaube auch einfach, weil das so die Anfänge sind. Damit verbindet man irgendwie WWF und den Titel. Und ich mag auch den IC-Belt, mag ich sehr, sehr gern, muss ich sagen. Den alten IC-Belt, natürlich nicht diesen neuen runden.
Das wäre auch meine nächste Auswahl gewesen, weil der erinnert mich auch an die alte Zeit gerade so. Das waren die coolen Matches, die coolen Fäden, die wir zu Beginn unserer Wrestling-Fan-Phase hatten, Olaf.
Was sagt ihr denn jetzt, heutzutage sind ja gerade die großen Titel, sind ja alle so ein bisschen gestreamlined, sagen wir mal so. Die sehen ja alle gleich aus, haben nur farbliche Abstufung. Wie gefällt euch das? Kai, bist du da ein Freund von oder hättest du lieber da mehr Diversität unter den Championship-Belts?
Ich fand's auch geiler, als zum Beispiel die Tag-Team-Championships noch anders aussahen. Also da hat ja trotzdem Raw sein Championship und SmackDown sein Championship. Aber das waren ja trotzdem andere Gürtel. Das fand ich irgendwie geiler als einfach so dieses, das ist blau und das ist rot. Ja. Das finde ich irgendwie ein bisschen kacke. Das mag ich halt an dem US und Intercontinental Championship. Die sind ja auch eigentlich Brands zugewiesen, sind aber unterschiedlich. Deswegen, also ich mag ja auch das aktuelle Design vom WWE Championship. Ich finde, es sieht eigentlich ziemlich cool aus sogar mit diesem Schwarz. Ich bin auch froh, dass sie nicht blau gemacht haben. Und dann ist, also ich hätte dann auch beim Universal-Titel lieber so ein eigenes Design irgendwie gehabt und nicht dieses wir machen den rot, sondern ja, also deswegen hätte ich da doch lieber so ein bisschen mehr Kreativität drin, als einfach nur Leder zu färben.
Das ist schon so ein bisschen so. Shaggy, wie ist es bei dir?
Ja, ein bisschen so, wie Kai das gesagt hat, außer dass ich vielleicht sagen muss, dass bei der Anzahl der Gürtel, die wir haben, das kann man ja gar nicht mehr zählen. Kann ich mit einer Hand zumindest nicht mehr zählen. Und mit zwei Händen auch nicht, so viele sind's ja. Da ist es schon logisch, dass sie irgendwie uniformeller sind, irgendwie, dass sie einheitlicher sind. Klar ist es cooler, wenn die Gürtel unterschiedlich sind. Ich mag das, was Kai gesagt hat mit dem US-Title und Intercontinental-Titel. Aber dadurch, dass so viele sind und ja, und man ähnliche Bedeutung haben, ist es eigentlich logisch, dass es so ist. Geiler wäre es, wenn es weniger Gürtel sind und jeder ein einzigartiges Design hätte.
Habt ihr so ein Belt, den ihr einfach abgrundtief hässlich findet? Also wenn ihr jetzt sagen würdet, mein Gott, das ist der hässlichste Wrestling-Belt, den ich jemals gesehen habe.
Ich glaube, der alte US-Title. Jetzt Spaß.
Ja, Shaggy, wenn du hier schon so reinspringst, dann musst du auch antworten, vernünftig.
Ja, es gab schon einige hässliche Gürtel. Ich fand auch den Universal-Gürtel zu Beginn mit diesem Rot und keine Ahnung. Ich mag das Design, also wie Kai das gesagt hat, bin ich einer Meinung. Also, dass es dann plötzlich so rot war und das Universal-Gürtel, fand ich den. Und der 24-7-Gürtel, der war schon hässlich, als er kam, aber eigentlich ist er cool, dass er jetzt da ist.
Ja, genau, da bin ich auch. Irgendwie das Design ist gewachsen. Also so, ja. Ich fand's. Nee, ich bin jetzt Fan davon. Ja, ja. Genau. Am richtigen Fleck. Ein Gürtel, den ich immer ganz, ganz schrecklich und hässlich fand, war der Divas Championship.
Ja, das wäre auch mein Pick gewesen. So, du hast mir meinen Pick weggenommen. Dieser Schmetterling halt, ne? Dieses ganz furchtbare Teil. Generell ja,
oder,
ist es.
Oder der falsche Intercontinental-Gürtel, also das neue Design zwischendrin, das war auch hässlich. Solche,
ja,
diese
auch
neuen Designs, die waren alle hässlich. Und so im Nachhinein bin ich ganz überrascht, dass ich so solche wie diesen Brahma Bull-Gürtel irgendwie vergessen habe oder den Smoking Skull-Gürtel und sowas. Die waren ja, da reden wir später ja nochmal drüber, deswegen werde ich nachher meine Meinung darüber sagen.
Ja, damit können wir eigentlich auch hier fast schon den Bogen kriegen, weil es ist ja auch ganz oft so, dass Gürtel, Titel, Belts, was auch immer, ja auch ganz oft quasi personalisiert werden und auf bestimmte Wrestler und damit auch auf Storylines zugeschnitten sind. Ne? Also bekanntestes Beispiel ist da wahrscheinlich der gute Million-Dollar-Man, der sich ja damals da als Zeichen seines Reichtums den Million-Dollar-Belt hat anfertigen lassen und der wurde ja wirklich einzeln und allein für ihn gebaut, quasi als Aushängeschild. Und Shaggy, das ist ja schon fast so ein bisschen unsere Baustelle, also der älteren Generation. Wie fandest du das damals, so als Ausrufezeichen für den Charakter?
Ja, ich habe das geliebt. Das hat einfach unglaublich gut zu dem Charakter Teddy Biasi gepasst, dem Million Dollar Man, dass er auch seinen eigenen Gürtel kreiert hat, weil er ja eben es nicht geschafft hat, den World Heavyweight Titel damals zu gewinnen, hat er sich seinen eigenen Gürtel einfach gekauft, machen lassen, damit er auch einen Gürtel hat. Das war schon eine coole Storyline, das war eine coole Idee und hat ja auch für einige denkwürdige, ja, in Anführungsstrichen, Titelwechsel auch gesorgt irgendwie so. Das Virgil als bestes Beispiel hat es ja geschafft, den Million-Dollar-Gürtel zu gewinnen. Übrigens der größte Erfolg von Virgil, glaube ich, im Nachhinein betrachtet. Ja, also es war schon cool, es hat gepasst und ich glaube, der Million-Dollar-Gürtel ist auch, obwohl er jetzt nicht optisch jetzt vielleicht nicht unbedingt mein Fall ist, aber er hat einfach perfekt zum Teddy Biasi gepasst. Deswegen ist es auch einer meiner Lieblingsgürtel, auch noch immer.
Ja, der hat wohl damals, es wurde ja immer natürlich behauptet, der wäre eine Million Dollar wert, war natürlich nicht, aber er wurde damals natürlich eigens dafür angefertigt und kostete immerhin 40.000 Dollar, so, das kann man so machen, ne, also eine kleine Goldplatte und dann die ganzen Steine, was wohl alles so Zirkonen gewesen sind, ich bin kein Edelsteinfachmann oder so, aber jetzt auch keine echten Diamanten, aber das hat für mich auch gereicht, um diese Illusion quasi aufrechtzuerhalten, dass dieser Geldsack einfach so verdammt reich ist, der braucht gar nicht den anderen Belt, weil der baut sich einfach ein und der ist noch viel wertvoller als der, den der Champion gerade trägt. Also für mich hat das funktioniert. Ich mochte das auch immer echt gerne. Und Kai, da spiele ich mal den Ball an dich weiter. Was hältst du denn davon, wenn es quasi so personalisierte Belts gibt und dass dann auch einfach mal Wrestler sagen, hier mit eurem, weiß ich nicht, standardisierten Belt, da könnt ihr mir gestohlen bleiben, ich baue mir einfach selber ein.
Also ich bin schon froh, dass wir heutzutage diese Sideplates haben, dass man sagen kann, ah, guck mal, der gehört dem, das ist so das Namensschild in cooler, weil personalisierte Belts sehr häufig einfach nur hässlich sind. Also so, es gab ja auch mal diesen John Cena Spinner US Belt, der ja auch ganz scheiße war, aber weil ich auch das Design generell nicht mag. Und ja, der Spinner Belt, das ist so mein Guilty Pleasure. Da stehe ich auch zu. Ich finde den geil. Aber ohne das, also ohne das Spin, finde ich kacke. Aber ich mag einfach das Design davon. Von daher, Die Hard Fan. Ja, und dieses Rated A-Ding, das war dann wieder so, ja, wir machen halt irgendeine dumme Scheibe in die. Also dieses W, das war ja irgendwie so dreidimensional. So. Und bei Edge war es einfach so, ja, wir machen da eine Platte rein, die dreht sich. Also das, ja, keine Ahnung, so im Normal, deswegen finde ich im Normalfall eigentlich immer hässlich. Ich finde auch den Smoking Skull Belt nicht sonderlich toll oder den Brahma Bull Belt nicht sonderlich toll. Also ist alles so, ja, sieht halt irgendwie witzig aus. Da finde ich auch, das ist auch eine Sache, wo Leute sagen, oh, der ist richtig hässlich. Da finde ich vom Design her sogar diesen Jeff Hardy TNA Belt noch ziemlich geil, weil er wenigstens irgendwie kreativ aussieht.
Ja, geht so, ne? Also ich muss es ja hier gerade mal so erklären, damit man so einen ungefähr einen Eindruck dieser Gürtel bekommen. Also bei diesem Brahma Bull Belt, der ist halt eben nie aufgetaucht. Der sollte so ein bisschen das Gegenstück sein, natürlich zur Attitude Era, als das Gegengewicht zu dem Smoking Skull Belt und dieser Brahma Bull Belt, den findet man heute noch so bei Access, wurde mal wieder ausgestellt, auch auf der Website von WWE kann man den sehen. Der ist halt wirklich vorne dieser typische Bullenkopf drauf, den The Rock damals tätowiert gehabt hat. Inzwischen ist der ja ein bisschen, wie soll man sagen, gewachsen, der Bullenkopf, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Der Smoking Skull Belt, das war ja wirklich diese Geschichte von Steve Austin, auch damals, ne, um sich da vom, von der Autorität von Vince McMahon und so abzusetzen.
Das ist so ein Ding für David, so schlagen Totenköpfe. So, da geht er drauf ab.
Ja, ich fand den damals auch sehr, sehr hässlich. Shaggy, mochtest du den damals?
Nee, mochte ich auch nicht. Mochte ich wirklich nicht. Fand die Idee gut, aber den Titel mochte ich gar nicht. Den fand ich optisch überhaupt nicht schön.
Ja, also ich überlege gerade, was war doch der, genau, und der von Jeff Hardy damals zu Immortal-Zeiten, ich fand ihn grauenvoll, also ganz im Ernst, dieses stilisierte Gesicht damals.
Ja, aber das ist ja wenigstens irgendwie kreativ, sage ich jetzt mal, und nicht so dieses, ja, wir nehmen das Erstbeste, was uns einfällt. Also weißt du, das denke ich. So, ja, also wir machen jetzt ein Olaf-Belt, wir machen einen kleinen Mann drauf oder sowas. Also das macht irgendwie keinen Sinn. Bei Jeff Hardy, da ist wieder, der ist ja auch Künstler, so, weißt du, du verstehst das nicht.
Wenn ihr Künstler da draußen seid, ich hätte gern ein Olaf-Belt, auch so mit meinem Gesicht vorne drauf.
Aber denk dran, er müsste sehr klein sein, Herr Gürtel.
Und ich hätte gern so lebensgroße Darstellungen dann auf den Sideplates, weißt du?
Wie diese von diesen WWE-Figuren von damals, die man so in diese Ringe stellen konnte, die hat ja auch immer so kleine Gürtel dabei.
Genau.
Die sind dann für dich.
Ganz kurz nochmal zum Spinner-Belt von John Cena, weil das ist, glaube ich, von all den genannten der ja auch am längsten Bestand hatte und an den man sich auch noch am besten erinnert, der wirklich.
Ja, und zu Recht auch.
Ja, zu Recht auch. Also ich habe auch einen Gürtel zu Hause. So, aber diesen Kindergürtel, weißt du, die es ja auch für 20 Euro zu kaufen gibt. Und da gab es tatsächlich den Spinner-Belt mal bei uns im Toys R Us für 5 Euro auch runtergesetzt. Den musste ich mir damals kaufen. Der einzige Gürtel, den ich wirklich besitze, ist der.
Ich hätte 10 gekauft. Auch wenn, um das Design zu supporten.
Dir passen die ja wahrscheinlich auch noch, Kai, aber mir passen die halt auch nicht. Und nee, das war dann nicht das Richtige. Aber den habe ich zum Beispiel, und nochmal ganz kurz, man muss ja auch unterscheiden, das sind ja alles normale Titel, die es ja wirklich gab, die einfach nochmal personalisiert wurden, umgewandelt wurden für den betreffenden Charakter. Der Million-Dollar-Gürtel Der ist ja quasi, den gab es ja nicht wirklich. Den hat man ja, da hat sich der Million-Dollar-Man ja quasi laut Storyline ausgedacht, um auch einen Gürtel zu haben. Übrigens eine lustige Million-Dollar-Gürtel-Geschichte. Ich habe ja früher mit meinen Hasbro-Wrestling-Figuren alle noch fleißig gespielt und es gab erst viel später, gab es auch die kleinen Gürtel dazu. Meines Wissens, oder zumindest hatte ich keinen. Und ich hatte immer nur aber den Million-Dollar-Gürtel. Das war quasi mein World-Title bei den meinen Hasbro-Figuren, weil es die anderen damals noch nicht gab. Also der hatte schon für mich dann auch nochmal eine engere Bedeutung. Also zum Million-Dollar-Gürtel, wie gesagt, das ist ein erdachter Gürtel. Da ist ja ähnlich passend, wir haben jetzt schon einen Gürtel erwähnt, ist ja aber auch der FTW-Gürtel, der Fuck the World-Title von Taz. Den sollte man auch noch, auf jeden Fall nochmal erwähnen.
Ja, auf jeden Fall. Das war zu ECW-Zeiten natürlich noch. Ne? Den Taz auch quasi als Gegengewicht zu dem Heavyweight-Championship-Belt damals getragen hat und der auch wirklich dann verteidigt worden ist. Also ich meine nur einmal, glaube ich, gegen Sabu, wenn ich mich nicht komplett täusche, aber der war dann auch wirklich zumindest ein kurzzeitig legitimer Belt mit einem ähnlichen Ansehen wie der World Heavyweight Title, den sie damals gehabt haben. Auch da hat irgendwie gepasst, hat in die Geschichte natürlich reingepasst. Und Shaggy hat natürlich absolut recht, aber ich muss gerade noch mal zu deinem Kinderbelt zurückkommen. Stell dir mal vor, wenn du jetzt zwei oder drei hättest, dann könntest du die vielleicht einfach aneinander klipsen und dann könntest du sie vielleicht tragen.
Das wäre cool, ja, das stimmt. Das ist richtig. So. Du könntest sie als Stirnband tragen wahrscheinlich.
Wenn ich mehrere aneinander, dann wäre ich ja riesig groß.
Ja, stimmt, da könntest du dich hinter verstecken. Na, aber nochmal ganz kurz zum, es ist so, der Titel ist ja sogar gewechselt, der FTW-Gürtel. Also der, es ist nicht nur einmal verteidigt, sondern es gab ja sogar einen Titelwechsel zu Sabu und wieder zurück zu Taz. Und der Titel wurde damals eingeführt, weil der eigentliche World Heavyweight Champion Shane Douglas damals zu der Zeit auch verletzt war. Und
ach, so war das,
genau. Taz war eigentlich auch der Fädengegner und hat sich dann, weil ich keinen Titel gewinnen kann im Moment, dann mache ich mir selber einen. So war die Storyline damals.
Genau, so war das. Auf jeden Fall auch eine interessante Zeit. Ich weiß auch, dass ich das damals sehr, sehr spannend einfach fand. Es gibt auch noch so ein paar andere Geschichten, wo es auch so ähnlich gelaufen ist. Den Zack Ryders Internet-Title, den er sich ja selber auch gegeben hat für seine Webshow damals. Und ein Belt, der auch so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Ja, bevor es den Damen-Titel gab, ich glaube auch irgendwo, nachdem es den Divas Championship gab, es ja auch den ja, diesen geteilten Divas Championship von Lay Cool damals, also die den quasi einmal in der Mitte durchgesägt haben, wo dann jeder so ein Teil gekriegt hat. Das fand ich auch sehr ulkig. Könnt ihr euch da noch dran erinnern?
Shaggy, cool weißt du das noch?
Sorry. Oh, Entschuldige, Kai.
Ich wollte nur sagen, Lay Cool war immer scheiße. Mehr sage ich dazu nicht. Das war einfach auch die Piggy Jam Storyline.
Das stimmt.
Ja, aber Lay Cool, ich fand Lay Cool hatten schon irgendwas. Also Michelle McCool ist auch gar keine, also ja gut, sie ist keine so perfekte Wrestlerin, aber Layla war auf jeden Fall eine deutlich bessere Wrestlerin, als es Michelle McCool war. Ich fand das eine Zeit interessant und war das nicht so, dass sie beide gleichzeitig den Titel gewonnen haben und sich dann ihn auseinandergerissen haben und dann hatten sie zwei Hälften? Also das war doch irgendwie so gedacht.
Ja, so in etwa war das. Ich weiß nicht, ich kann mich nicht mehr genau an die Storyline erinnern, aber irgendwie so war das und dann hatten sie halt eben, das sah ja auch so aus, als wenn man die einmal zerrissen hätte
quasi. Ja, aber gut, das war natürlich, ja klar. Und der Internet-Title, den du angesprochen hast, den hat ja Zack Ryder wirklich selber sich gebaut und machen lassen und hat ihn in seiner Internet-Show, in seiner YouTube-Show damals benutzt und der ist ja dann erst zur Berühmtheit geworden, weil die Show ja super erfolgreich war. Deswegen hat ja auch Zack Ryder damals auch diesen großen Run mit, auch dann mit seinem Gürtel. Also den hat er wirklich selber gemacht, im Gegensatz zum Million Dollar Man wahrscheinlich.
Es gibt da eben verschiedene Möglichkeiten, um sich da irgendwie bekannt zu machen, um auch da seinem Charakter natürlich noch so ein bisschen mehr Tiefe zu verleihen. Das ist eine Möglichkeit, das mit Belts zu machen. Und das hat zum Beispiel beim Smoking Skull Belt beispielsweise, hat das ja sehr, sehr gut funktioniert, um das auch in die Storylines einzubinden. Ich glaube schon, dass sich da viele Leute, die damals die Attitude Era zum Beispiel verfolgt haben, die haben das schon irgendwie mitbekommen und auch selbst sowas wie der FTW World Title damals oder dann speziell der Million Dollar Belt, das sind ja Dinge, also speziell der Million Dollar Belt, das weiß man einfach noch. Es gibt aber natürlich auch noch was anderes außer Belts, was man so als Trophäe durch die Gegend tragen kann. Also es gibt ja auch diverse Medaillen, es gab Pokale. Ich sag nur Best in the World, ne? Der gute Shane McMahon hat ja auch seinen Pokal oft genug durch die Gegend geschleppt. Kai, was sagst du dazu? Bist du so ein Belt-Verfechter? Muss es immer ein Belt sein oder darf es auch mal ein Pott sein?
Also ich bin schon eher Team Belt. Also teilweise ist es ganz cool, auch ich mag es auch, dass es beim Karate diesen Pokal gibt, der wird natürlich dann nicht immer rumgetragen oder sowas. Aber für den Moment ist es irgendwie ganz geil. Und sonst brauche ich es eigentlich nicht, also weil das ist ja auch unhandlich, ne? Wenn du den irgendwie im Fernsehen präsentieren musst. So, ich weiß noch, als ich das erste Mal in London war, letztes Jahr bei Raw, da ist auch dieser riesige Pokal, den Strowman bekommen hat, werden wir auch gleich noch drüber sprechen, über diesen grünen Labbergürtel, den er da für den Greatest Rumble bekommen hat, da hat er den Gürtel und diesen riesigen Pokal bekommen, den auch eigentlich nur Strowman heben konnte. Der ist dann nämlich damals, als ich in London war, kaputt gegangen, weil er irgendwie Drew McIntyre umgestoßen hat, der ist einfach zerbrochen. So aus billigsten, keine Ahnung, Saudi-Arabien-Plastik oder sowas. Das macht alles irgendwie keinen Sinn, finde ich. Das finde ich großteils unhandlich und irgendwie doof. Dann doch lieber einen Gürtel, den kannst du dir umschnallen, hast noch beide Hände frei irgendwie, kannst dabei noch was essen. Ist besser, als wenn du so einen Pokal halten musst.
Shaggy, wie ist denn deine Meinung dazu?
Im Grunde ist es ein bisschen so, auch wie Kai das so gesagt hat. Also ich bin kein großer Fan von Medaillen oder Pokalen, es sei denn, es ist was von einem Turnier. Also es gibt ja auch Turniergewinne, finde ich cool, wenn die nicht mit dem Gürtel dann am Ende belohnt werden, sondern wirklich mit dem Pokal, den man ja auch nicht verteidigt, sondern den man höchstens im nächsten Jahr dann auch wieder gewinnen kann bei einem ähnlichen Turnier. Das ist für mich vollkommen okay. Aber so einen gewöhnlichen Titel, dann den als Pokal auszukämpfen, dass man immer den Pokal mit rumschleppt oder Medaille, finde ich schwierig. Es gab ja auch mal so in den 80ern, mit Sauf gab es doch den Television Title. Das war kein Gürtel, das war tatsächlich zum Beispiel eine Medaille irgendwie, was ich ganz albern fand. Und es gab, ich war es bei World Class, ich weiß gar nicht mehr, gab es auch irgendeinen Titel als Pokal zeitweise. Also das finde ich, das ist nicht so meins, sagen wir es mal so. Also es muss schon der klassische Gürtel sein, finde ich.
Es war doch auch bei Lucha Underground, gab es doch auch verschiedene Medaillen erstmal und die wurden dann später zu einem Gürtel zusammengesetzt, wenn ich mich nicht komplett täusche, oder? Da wurde doch über die Season verteilt, wurden doch verschiedene Aztec-Medaillens irgendwie verteilt und dann irgendwann ist daraus dann eben der Gift of the Gods Championship geworden, kann das sein? Und wer die Gift from the Gods Championship dann gehalten hat, der konnte sich dann ein Titelmatch um die Lucha Underground Championship quasi zu jedem Zeitpunkt aussuchen, ähnlich wie man das heutzutage ja auch beim Money in the Bank zum Beispiel kennt. Naja, wie dem auch sei. Auf jeden Fall, da gab es eben auch noch eine andere Art und Weise, wie man hier den Gürtel präsentieren kann. Und Kai, du hast gerade eben schon Braun Strowmans Belt angesprochen. Es gibt ja dann eben auch immer wieder so Titelgürtel, die mal da präsentiert werden und wo man dann irgendwie Champion gewesen ist und man kann sich ja trotzdem irgendwie nichts davon kaufen. Der Greatest Rumble-Sieger ist ja das beste Beispiel für, oder?
Ja, aber das ist doch schön. Hast du im Trophäenstrang stehen, da weißt du, ah, guck mal, da habe ich da vor den Leuten gekämpft, die sich dafür nicht interessiert haben. Ist auch irgendwo eine Erinnerung.
Ja, also, ne? Genau,
ist der einzige
genau
Gürtel, dafür, oder? Ist nicht. Der einzige Gürtel, den er bisher gewonnen hat? Oder ich mich da. Hat Braun Strowman nochmal.
Tag Team Champion. War doch Tag Team Champion.
Nikolas, hallo?
Das stimmt, den wichtigsten, Alter. Größten Erfolg habe ich vergessen.
Oh, wie kann man sowas vergessen? Ja. Mann.
Es tut mir leid.
Workhorse Match.
Das Match fast alleine bestritten. Ich möchte mich für diese großartigen Momente möchte ich mich nochmal bei allen entschuldigen dafür, dass ich das vergessen habe. Wie kann man sowas vergessen?
Ja, und generell gibt es ja einfach, wie Shaggy gerade auch schon richtig gesagt hat, bei Turnieren, egal ob es jetzt beim King of the Ring gewesen ist, bei Money in the Bank, es gab dann immer eine gewisse Art von Trophäe, die natürlich irgendwo dazugehört. Das muss dann auch sein, ne? Und selbst wenn es dann so eine mannshohe Statue ist, wie bei der Andre the Giant Battle Royal, die wahrscheinlich einmal mit dem Gabelstapler irgendwie reingefahren werden muss. Aber das gehört dann auch so bei so speziellen Turnieren, finde ich das gut und da gehört es dann auch eben dazu. Aber manchmal ist es dann eben auch so, dass Titel ja auch, wie gesagt, auch manchmal als kleine Trophäen oder so durch die Gegend getragen werden. Ich persönlich bin da auch eher so für den klassischen Gürtel. Zum Beispiel bei Progress gab es auch eine Zeit lang diese Schilde als Tag-Team-Championships, die man so zusammenhalten musste und so ein Kram.
Stimmt.
Ich weiß auch, dass es gibt auch, ich weiß nicht, bei welcher deutschen Promotion es ist, aber da gibt es auch noch so, wie so gläserne Aufsteller quasi, so 10 Jahre dabei, Trophäen, die du kriegst, wenn du lang genug beim Arbeitgeber dabei gewesen bist.
Die du irgendwie an so einem ranzigen Gelsenkirchener Hauptbahnhof so für 3 Euro mit Signatur machen lassen kannst.
Ich weiß gerade nicht, ob's Maximum Pro Wrestling oder EWP ist, ich weiß es gerade nicht. Weil das ist jetzt improvisiert, deswegen nagelt mich da nicht fest. Was aber ganz interessant ist, dass ja auch immer wieder bestimmte Titel und Gürtel damit auch an Matches und Regeln und bestimmte Voraussetzungen gekoppelt sind. Und da können wir jetzt mal so ein munteres Brainstorming machen. Da gibt es so ein paar Sachen, an die kann man sich nicht mehr erinnern. Ein paar Sachen weiß man vielleicht. Kai, was fällt dir denn da so ein, was da noch so herumschwirrt im Kosmos?
Also was ich kenne von Ring of Honor ist dieser 6-Mann-Championship. Also dieser von 3 Teams, also ihr wisst, was ich meine.
Ja.
So dieses 3-gegen-3, ne? Dass du eben nicht nur normale Tech-Teams hast, sondern dass dann eher so ein Championship für Stables ist. Das ist eigentlich, also ich sag mal, was so Indies angeht, ist das eine ganz geile Idee. In der WWE natürlich bitte nicht, so wir haben schon genug Championships. Aber das führt natürlich dann auch irgendwie zu geilen Matches, wenn du dann sagst, okay, wir haben den Bullet Club da als Stable, wir haben jetzt irgendwie, wie heißen die, Villain Enterprises oder sowas, die da als Stable unterwegs sind. Also so, wenn du dann verschiedene Stables aus den Indie-Bereichen ineinander antreten lassen kannst, finde ich, ist das eigentlich eine ganz, ganz coole Idee. Ja, so im Gegensatz zu dem normalen Two-on-Two-Tag-Team-Wrestling.
Genau, Six-Man-Belts sind ja gar nicht mal so unüblich, muss man sagen. Also bei Ring of Honor, hast du jetzt genannt, gibt's die. Die gibt's natürlich auch bei New Japan, ne? Die Never Openweight Six-Man Tag Team Championships gibt's da natürlich auch. Bei Lucha Stimmt. Underground gab's da auch. Gerade im mexikanischen Wrestling, AAA und CMLL gab's da auch. Shaggy, wie stehst du hier so Six-Man-Belts gegenüber? Ja, Kai hat es gerade schon so kategorisch ausgeschlossen.
Die gab es auch in der NWA so am Ende und auch in der jungen WCW auch. Also ich bin ein großer Fan der Six-Man-Tag-Belts, tatsächlich dieses Titels. Ich bin ja auch ein Befechter gewesen, Verfechter, der gesagt hat, lass doch mal einen Tag-Team-Gürtel bei der WWE irgendwie entsorgen und lass uns dafür Six-Man-Tag-Team-Titel irgendwie einführen. Das wäre schon interessant. Also ich habe früher sehr viel mexikanisches Wrestling geschaut und daher kommt es ja. Also da ist es ja ganz gewöhnlich, dass man das hat. Das ist ja quasi das Tag, da gibt es, wichtiger als Tag-Team-Gürtel, die es jetzt mittlerweile auch ab und an gibt in Mexiko, aber das ist der Titel, der mehr Prestige auch hat und den es auch schon länger gibt. Also ich finde es super, ich mag das total gerne. Es ist nochmal eine andere Art von Match, wenn jetzt 6 Leute gegeneinander antreten, die Atmosphäre, die Stimmung und der Matchverlauf ist in der Regel auch anders ein bisschen als beim normalen Tag-Team-Match. Ich finde es super, ich mag das total gerne und ich bin ein Fan davon.
Ich finde das auch eine gute Abwandlung, aber gerade bei WWE, wo wir schon so viele Belts haben, brauche ich ehrlich gesagt auch noch nicht noch mehr. Ich bin gespannt, ob All Elite Wrestling da irgendwas machen wird, weil, wie gesagt, in vielen anderen Promotions nutzt man das, um quasi eine weitere Möglichkeit zu haben, um sein Talent einzusetzen und um sich so ein bisschen abzuheben. Mal schauen, ne? Also jetzt, wir haben natürlich bei WWE Damen-Tag-Team-Championships gab es ja immer mal wieder sozusagen. Was mir noch eingefallen ist, das ist mir jetzt beim Schreiben unseres tollen Handouts hier irgendwie ganz entfallen. Es gab jetzt zum Beispiel mal bei Ring of Honor, wo wir gerade bei Regeln sind, auch den Pure-Title, der ja auch an bestimmte Regeln gekoppelt gewesen ist, ne? Also,
war das der, den Nigel McGuinness so lange gehalten hat?
Genau, Nigel McGuinness war damals Rekord-Champion und das war eben auch eine bestimmte Art und Weise, wie man da ja ein anderes Regelwerk präsentieren kann. Shaggy, konntest du dich da noch dran erinnern?
Ja, klar, auf jeden Fall. Aber ist mir auch jetzt gerade erst nicht in den Sinn gekommen. Das waren auf jeden Fall dann ja pure, wie man Pure Wrestling teilt, wie man so sagt. Das waren wirklich so die Grundregeln irgendwie. Das war dann auch mattenbasierter und sowas und das waren härtere Kämpfe. Ich fand das super. Ich mochte den Gürtel eigentlich recht gerne. Der ist ja dann irgendwann vereinigt worden mit dem World Title von Ring of Honor.
Genau, mit Bryan Danielson zusammen. Und nur kurz, um hier kurz darauf einzugehen, was da so die Regeln gewesen sind, ne? Also da gab es zum Beispiel nur 3 Rope Breaks pro Wrestler quasi im Match. Das heißt, irgendwann, wenn die aufgebraucht waren, dann hingst du quasi wahlweise im Pin oder im Aufgabegriff drin und hattest Pech gehabt. Es gab ein Verbot für Schläge mit der geschlossenen Faust. Und wenn du trotzdem mit der geschlossenen Faust zuschlägst, dann gibt es erst eine Verwarnung und danach wird dir ein Rope Break gestrichen und wenn die alle aufgebraucht sind, dann wird der Wrestler disqualifiziert. Auszählen geht bis 20 und die Titelwechsel konnten auch durch Disqualifikation und Auszählen erfolgen. Das sind so die Regeln, die dahinter sind. Champions waren unter anderem Leute wie, wir haben es gerade schon angesprochen, Nigel McGuinness hat den Titel 350 Tage verteidigt, dann hinterher gegen Bryan Danielson im Vereinigungsmatch dann verloren, aber auch Leute wie einen AJ Styles hat ihn damals als allererstes gehalten. Doug Williams, John Walters, wenn man sich noch an den erinnern kann.
Ist das nicht auch so ein ganz gutes Match zwischen Joe und AJ oder sowas? Wo dann, ich weiß gar nicht, wo es dann so ein ganz, ganz knappes Finish gibt, weil einer dann irgendwie doch im Rope Break liegt, aber sein letztes gerade aufgebraucht hat oder so. Ja, nein, irgendwas erinnere ich mich da.
Das kann sein, weiß ich gerade nicht aus dem Kopf. Aber ist durchaus möglich, dass es sowas mal gegeben hat. Kann ich jetzt gerade aus dem Kopf nicht sagen. Aber durchaus möglich. Aber das ist halt eben auch noch so eine Geschichte, die man hier auf jeden Fall mit einfließen lassen kann. Dass auch gerade in den Indie-Promotions da immer wieder was passiert. Was mir auch noch so eingefallen ist, hier aus deutschen Landen, ist ja der Loserweight Championship der GWF. Und ich glaube, da muss ich wieder den Shaggy fragen. Ich weiß gar nicht, Kai, kennst du den?
Yes. So, ja, klar, okay, also, sowas kenne ich doch.
Sowas muss Kai kennen. Da bin ich aber auch ein riesen Fan davon. Ich finde, das ist eine großartige Idee. Ich kenne das auch nicht von woanders. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich das woanders noch mal gibt auf der Welt, aber ansonsten war es eine großartige Idee. Ich glaube, es war auch eine Idee von Ingo Vollenberg, wenn ich mich nicht täusche. Also dieser Loserweight-Titel, den gewinnt man ja nicht, indem man gewinnt, sondern den gewinnt man, indem man verliert. Also das heißt, der Schlechteste der Liga quasi hat immer diesen Gürtel. Und wenn er kann ihn nur verteidigen, wenn er das Match gewinnt. Dann verteidigt er nicht, sondern verliert er ihn. Also Habt ihr es verstanden? Ich meine, ihr zwei wisst es ja. Also, man verliert den Gürtel, wenn man gewinnt. So einfach ist das.
Weil man ihn nicht haben will.
Weil man ihn nicht haben will.
Genau. Ich finde die Idee super witzig.
Finde ich fantastisch. Es sorgt für witzige Momente irgendwie und das ist dann halt aber, das ist trotz allem dann auch wirklich eher ein Comedy-Gürtel, muss man so sagen.
Ich weiß nicht, ob er ihn noch hält, aber ich weiß, dass doch Martin Guerrero den noch lange hatte.
Genau, der hatte den, hatten aber inzwischen, soweit ich weiß, nicht mehr. Ja. Aber ich fand das auch eine clevere Idee. Ich weiß, dass manche den überhaupt nicht mochten, aber ich finde, das ist eine Art und Weise, wie du eben auch eine andere Geschichte erzählen kannst. Und eben da, natürlich ist es ein bisschen Comedy dabei, aber trotzdem ist es eine Art und Weise, wie du wirklich auch gerade junge Talente, die vielleicht noch nicht so weit sind, irgendwie ein Spotlight geben kannst, ohne dass sie gleich so, dass die Erwartungen so hoch sind. Weißt du, wenn du so einen ernsten Belt auf jemanden gibst, dann erwartet man ja direkt was. Jetzt hier erwartet man ja eher, dass die halt auf die Fresse kriegen. Also ich habe da ein paar Matches gesehen, gerade von Martin waren da so ein paar Dinger dabei. Und die haben mir auch ganz, ganz gut gefallen. Eben einfach, weil die Storyline-Führung da natürlich anders gewesen ist. Es gibt natürlich dann auch so diverse, ja, gerade in früheren Zeiten so diverse, ja, Belts, die so an bestimmte Regeln gekoppelt waren. Es gab sogar mal irgendwie so ein Brass Knuckles Belt. Es gibt einen World Martial Arts Heavyweight Championships, hat es mal gegeben. Was wir hier natürlich nicht vergessen dürfen, ist die X-Division, wie sie ja damals gerade auch in der Anfangsphase von TNA gewesen ist, was ja revolutionär gewesen ist, weil es ja auch so ein bisschen frei von, soll man sagen, frei von Gewichtsklassen. Also früher gab es ja immer die Cruiserweight Championship, gerade bei der WCW war es ja sehr populär, aber die X-Division hatte natürlich da nochmal eine eigene Dynamik, weil man gesagt hat, das ist an einen Stil gekoppelt und an einen, ja fast schon eine Art Wrestling-Philosophie dahinter. Kai, was hat die X-Division für dich immer ausgezeichnet?
Ich habe keine Ahnung. Ist das dieses Match, wo man irgendwo langklettern muss und das X abmachen muss?
So ähnlich, aber das war die ganze Division, die jetzt Olaf meinte. Also es war, wie Olaf gesagt hat, das war nicht an Gewichtsklassen gekoppelt, sondern der Stil war einfach extremer, so ein bisschen. Krassere Aktion. Letzten Endes waren es hauptsächlich aber Cruiserweights oder Light Heavyweights, die da um den Titel gekämpft haben, in der Anfangszeit vor allem. Später kam dann halt noch ein Samoa Joe, der erste wirklich kräftige war, der den X-Division-Title gewonnen hat. Also es war schon, gerade in der Zeit war das schon fantastisch. Jetzt heutzutage verfolge ich das jetzt gar nicht mehr so, aber ich glaube, die X-Division gibt es ja auch in irgendeiner Art und Weise wieder oder gab es zeitweise wieder, Olaf?
Ja, die X-Division gibt's ja weiterhin und da wird auch weiterhin um den Belt gestrichen. Du hast es ganz richtig gesagt, ne? Damals so Leute wie einen Samoa Joe haben das dann wirklich auch in eine andere Richtung getrieben, aber jetzt heutzutage ist es dann eben, ja, was hat man da für Talent, ne? Wir hatten auch schon Brian Cage, der da Champion gewesen ist, ne? Muss man auch mal dazu sagen. Ja, ist natürlich auch dann auch die Wertigkeit eines X-Division Champions wurde zum Beispiel auch von einem, ja, wie soll man sagen, von einem Austin Aries damals unterlegt, der quasi ja da das Ding für einen Titelmatch damals eingelöst hat. Also die X-Division war damals ein sehr wichtiges Merkmal von TNA, um sich abzusetzen. War dann zwischendurch, war der Titel natürlich so ein bisschen, wie soll man sagen, der war halt da. Ne? Aber ich finde schon, dass man da jetzt inzwischen auch wieder einen guten Weg gegangen ist, um einfach mal so auszudrücken.
Ja. Das nach wie, ja.
Wer zuerst? Was? Ich würde sagen, ich fang einfach an zu sprechen. Ja, es war nicht nur ein besonderes Merkmal, es war zeitweise das Aushängeschild von genau. Impact, muss man sagen. Gerade als dann so Leute wie AJ Styles und Motom City Machine Guns so Leute um den Titel angetreten sind. Das war schon dann eine ganz, ganz besondere Zeit einfach. Das war schon wirklich die Zeit, wo ich Impact auch verfolgt habe. Und man hat sich hauptsächlich auf diese X-Division Matches gefreut.
Ja. Jetzt gerade, wo du es angesprochen hast, mit Austin Aries hat den Titel eingesetzt, um dann irgendwie ein Match um den Haupttitel zu bekommen. Jetzt passt jetzt nicht ganz zum Thema. Wie findet ihr das eigentlich, wenn man sagt, ich gebe meinen Titel ab? Zum Beispiel, das hat auch Stone Cold, glaube ich, mal gemacht, den IC-Belt abgegeben, um ein Hauptmatch, also ein Match um den Haupttitel zu bekommen.
Ja, das finde ich, kann man machen, sagen wir es mal so, weil du natürlich dadurch auf relativ einfache Art und Weise den aktuellen Titelträger irgendwie auf die nächste Stufe heben kannst. Und wenn du dann so einen Charakter wie einen Stone Cold Steve Austin damals hattest, oder von mir aus auch einen Austin Aries, da kannst du einfach von 0 auf 100 natürlich einen Main-Eventer draus machen. Ich finde das legitim, solange es eben nicht zu oft passiert. Wie hieß das denn? Solution B oder ich weiß es gar nicht mehr genau, wie das bei Austin Aries hieß, aber das war natürlich was, das wurde dann ja relativ schnell zum, ja, zu einem Gimmick. Und das hat es natürlich dann vielleicht auch so ein bisschen hier und da kaputt gemacht. Ich weiß gar nicht. Option C hieß es. Genau, nicht Solution B, Option C hieß es.
Sehr ähnlich.
Ja, und ich weiß gar nicht, Jackie, wie ist da dein Standpunkt zu? Also ich mochte das damals ganz gern, weil man es eben auf eine clevere Art und Weise gelöst hat. Es gab natürlich auch einen, ich glaube, es gab auch einen Chris Sabin, den damals gegen einen, ich glaube, Bully Ray damals eingelöst hat. Jackie, wie siehst du das?
Ich finde das eigentlich eine ganz gute Sache, aber wenn man das nicht inflationär macht, wie du es auch gerade gesagt hast. Ich glaube, die Idee war ja, dass man das einmal im Jahr kurz vor einem ganz bestimmten Großereignis machen kann. Der dann Champion, X-Division Champion war, konnte den Gürtel einlösen für einen Titelshot, hat den dann aber auch natürlich dann nicht mehr gehabt. Also wenn der Titelshot um den World Title verloren hat, dann hat er auch gar keinen Gürtel mehr gehabt. Aber die Idee finde ich gut. Das wertet zum einen den Gürtel nochmal auf, beide Gürtel in dem Fall, weil das eine der Midcard-Gürtel ist, den man dann haben will, um auch im Main Event um den Haupttitel antreten zu können. Ich finde es eine gute Idee. Also das finde ich gut, sowas. So Storys fehlen heutzutage irgendwie so ein bisschen. Also wie gesagt, man soll es nicht inflationär machen, aber wenn man das wirklich gezielt einmal im Jahr sagt, wer jetzt da den Gürtel hat, der bekommt ein World-Title-Match, finde ich eigentlich eine gute Idee. Er konnte sich entscheiden, löst den ein oder nicht.
Genau, also es war dann das erste Mal, war es natürlich dann 2012 bei Destination X und jetzt zuletzt hat das ja beispielsweise auch ein Cage, glaube ich, auch gemacht. Also Brian Cage hat den X-Division-Title gewonnen und hat dann eben die Option C gezogen und hat dann eben bei Homecoming den damaligen Champion Johnny Impact herausgefordert und deswegen ist Brian Cage aktuell ja weiterhin Impact World Champion, während Rich Swann amtierender X-Division-Champion ist. So, damit wir auch hier die Chronistenpflicht erfüllt haben und nichts durcheinander geschmissen haben. Ja, also X-Division, damals ein ganz wichtiger Teil von TNA, inzwischen nach wie vor ein wichtiger Teil, aber eben kein so prägender Teil, wie es mal gewesen ist. Und ich glaube, da können wir auch gleich so die Cruiserweights mit reinschmeißen, weil zu WCW-Zeiten war ja auch der Cruiserweight-Title was komplett Neues und anderes und was Frisches. Und jetzt heutzutage ist ja eher so 205 Live, ne, ist gut für die Kickoff-Show, aber viel zu selten mal in der Maincard und bekommt auch irgendwie nicht die Publikumsresonanz, die sie eigentlich verdient hätte. Kai, woran liegt das?
Ach, gute Frage. Also wirklich, irgendwie liegt es daran, dass die Charaktere nicht aufgebaut wurden. Also es wird immer gesagt, hat, ja, die Matches verkaufen sich von selbst. Die Leute wollen einfach irgendjemanden sehen, der da übers Seil springt, übers Seil läuft. Scheißegal, ob das jetzt irgendwie Wrestler A, B oder C ist. Also ich glaube, das ist ein Problem, dass die Wrestler einem zu egal sind, keine Charaktere haben, dass man da irgendwie nicht emotional invested sein kann. Und also, weil häufig liest auch so, oh Mann, krass, wieder Tour of Five Live hat wieder ein geiles Main-Event abgerissen und trotzdem interessiert es irgendwie keinen. Und das ist so ein bisschen das Problem dabei, weil ob da jetzt A gegen B kämpft oder B gegen C oder C gegen A, das ist so, ja, ist halt ein gutes Match, aber mir sind die Leute egal. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem dabei, dass ich zu lange auf der Kampfart ausgeruht wurde und die Charaktere vernachlässigt wurden.
Shaggy, ist das so?
Das ist ein bisschen so, aber früher wurden die Charaktere in der Light Heavyweight oder Cruiserweight-Division auch nicht immer ordentlich aufgebaut, weil die ja einfach auch nebenher gelaufen sind. Ich glaube, das eigentliche Problem ist, dass die Cruiserweights, die Light Heavyweights, die heute um die Titel antreten, gleichzeitig aber auch um die anderen Titel antreten könnten. Also früher hatte man Rey Mysterio, der um den Cruiserweight-Titel gekämpft hat, und im Main Event hatte man Leute wie Kevin Nash, Hulk Hogan, Sid und so Leute. Und wenn Seth Rollins damals gekämpft hätte, hätte man den wahrscheinlich auch nochmal in der Cruiserweight-Division eingesetzt. Der ist einfach von der Statur deutlich kleiner und du merkst jetzt keinen Unterschied, wenn du jetzt, wir hatten jetzt hier einen Tony Nese jetzt als Champion oder einen Buddy Murphy. Die sind von der Statur nicht anders als die Leute, die im Hauptroster im Main Event kämpfen. Also von daher, das ist, glaube ich, auch eher das Problem, dass der Gürtel nicht mehr wirklich die Sonderstellung hat, weil die Cruiserweights ja auch um die anderen Gürtel mitkämpfen sollten.
Ich glaube, es ist so eine Mischung aus beidem, sagen wir es mal so. Ich glaube, da steckt von beidem ein bisschen was drin. Dass zum einen natürlich generell diese Gewichtsbegrenzung in der heutigen Zeit schwierig ist, weil die Wrestler ja im Allgemeinen ein bisschen kleiner geworden sind, wie Kai gerade auch gesagt hat. Klar wird auch Tour 5 Live irgendwie ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Das kommt eben auch noch mit dazu. Ich kann es dir gar nicht genau sagen, warum ich schaue hin und wieder mal bei Tour 5 Live rein. Aber es ist jetzt auch nicht so, als ob das für mich so zum ständigen Pflichtprogramm gehören würde, sondern ich bin tatsächlich auch jemand, der mal sagt, ja, wenn die Paarung stattfindet, finde ich es interessant, gucke ich rein. Aber zu oft ist es dann auch leider so, dass ich sage, ja, nice to have, aber dann kann ich mir auch NXT anschauen, wo du ähnliche Leute hast und dann eben mit ein bisschen mehr Build-up dahinter. Schwierige Kiste. Trotzdem, Cruiserweights waren bei der WCW extrem wichtig. Und ich glaube, einfach weil sie so ein Kontrastprogramm geboten haben zu dem Heavyweight-Catch, den es damals da gegeben hat. Und ich glaube übrigens, dass ein Seth Rollins wahrscheinlich in der US-Title-Riege mitgekämpft hätte.
Wahrscheinlich dann im Nachhinein, da hast du recht. Ein blödes Beispiel. Aber das sollte so einen nur verdeutlichen, was ich damit sagen will. Klar, aber ja. Du weißt, was ich meine.
Ja, ja, klar. Dann haben wir noch so eine Geschichte, und damit kommen wir auch so ein bisschen zum aktuellen Geschehen. Hardcore Championship, ne? Damals, ja, auch so ein bisschen natürlich zu Attitude Era Zeiten eingeführt. Erstmal als Geschenk für einen Mick Foley. Und da können wir eigentlich auch gleich mal über das Design sprechen. Kai, wir haben im aktuellen Match of the Week sprechen wir über Rob Van Dam gegen Jeff Hardy. Das war dann schon ein bisschen später, da gab es den Belt schon so eine ganze Zeit. Sag mal was zum Design von dem Belt, weil das ist ja auch mal was ganz Besonderes, sag ich mal.
Ja, definitiv was Besonderes. Also eigentlich finde ich das Design ziemlich cool, weil es so komplett chaotisch ist. So gewollt unstrukturiert. Weil einfach gesagt hat, so, ja, ich klebe das drauf und dann klebe ich das drauf und da steht dann irgendwie auch noch Hardcore bei. Also es hat so, das war ja am Anfang auch erst wie so ein personalisierter Million-Dollar-Belt, weil es ja auch einfach sein Titel war, der ist für Mick Foley. Und er hat dann auch vom Design her zu Mick Foley gepasst. Trotzdem finde ich so, also der sieht halt so labberig aus. So, als wäre da so, als hätte er so gar keine Konsistenz. Also würdest du so einen Wackelpudding mit dir rumtragen. ja, aber so, ich glaube, der hat halt viel Nostalgie-Charme und deswegen wird er noch so gefeiert. Aber irgendwie, also ich finde den halt schon sehr hässlich, aber auch irgendwie sehr cool.
Shaggy, was ist die Story hinter dem kaputten Hardcore-Belt?
Ja, es ist ja wirklich das Geschenk von Vince McMahon für Mick Foley gewesen, der damals ja für ihn gekämpft hat. Aber es gibt ja auch Gerüchte, dass es der alte, der alte Winged Eagle Gürtel ist, der mal zertrümmert worden ist irgendwie auch genau. Von den Kameras. Aber es wurde irgendwann widerrufen, oder weißt du es genauer, lieber Olaf?
Ich weiß es auch nicht genau. Ich kenne das auch als Gerücht und ich hab auch gesucht und ich habe kein hundertprozentiges Dementi oder Bestätigung dafür gefunden. Aber es gibt dieses Gerücht, dass es eben ein alter Winged Eagle gewesen ist, der zerschlagen worden ist.
Also ist es ja auf jeden Fall auch, aber ob es dieser, das wurde ja vor Kameras, wurde ja auch mal einer zerschlagen. Ob es wirklich der ist oder man einfach nur darauf aufgebaut hat, ist ja auch witzig, dass man sich darauf besinnt hat und besonnen hat und dann das gemacht hat. Ich finde es witzig, eine witzige Idee damals gewesen. Und es hat ja auch für einige denkwürdige Momente gesorgt, dieser Hardcore-Titel.
Absolut. Ich fand, der hat immer ganz gut dazu gepasst, weil natürlich Hardcore sollte ja auch nicht unbedingt so ein glatt gebügeltes Ding sein. Der hat ja auch so seine Metamorphosen durchgemacht, irgendwo auch einen Tommy Dreamer hatte ja dann auch irgendwann mal so eine etwas abgewandelte Variante, die eher aussah wie ein Autoschild mit sich rumgetragen und solche Geschichten. Ich mochte die Hardcore-Division immer gerne, also speziell die 24-7-Geschichte natürlich damals mit Crash Holly, die legendären Geschichten mit dem Kinderspielparadies und den Headbangers und so, das war schon witzig. Ich fand aber auch, dass da ein paar gute Matches dabei gewesen sind, also wir werden gleich noch so ein paar Empfehlungen rausschmeißen, aber so ein El Snow gegen Hardcore Holly, die sich fast irgendwo im Fluss ertränken, das gehörte damals irgendwo dazu und nicht zuletzt hat ja dann auch später die WCW ja auch versucht, mit der Hardcore-Division irgendwie aufzuwarten. Shaggy, ich weiß, du hast das damals verfolgt, weil das damals ja richtig schön trashig gewesen ist, deswegen gefällt dir das ja. Wie hast du damals diese Hardcore-Division der WCW empfunden?
Na, sagen wir so, wir haben ja beide damals früher die ECW gesehen und das hat ja ein bisschen darauf angespielt, dass man irgendwie eine Comedy-Variante der alten ECW-Matches, so ein bisschen, wenn man denkt, was da haben ja auch Leute wie ein Raven, der hat, ich meine, der ist Rekordträger in der WWE, aber der hat ja auch in der WCW um den Hardcore-Titel gekämpft irgendwie und das war schon irgendwie seltsam, die dann zu sehen. Klar mochte ich das, weil es irgendwie ein bisschen in die Comedy-Richtung gezogen wurde. Bei der WWE hat man Crash Holly benutzt, um der auch der, wie heute ein Artruf auch immer weggerannt ist vor seinen Gegnern teilweise. Nicht so extrem wie heute, aber oder ein Norman Smiley war da auch ein fantastischer Hardcore-Champion in der WCW. Das war doch, also das Match gegen, ich weiß nicht, ob, da haben wir glaube ich noch nie drüber geredet, es gibt ein Match gegen Brian Norms, wo die beiden gegeneinander um den Hardcore-Titel angetreten sind. Jimmy Hart war der Manager von Brian Austin. Da gibt es eine wirklich denkwürdige Szene, die ich wirklich großartig finde. Die prügeln sich in so einen Fahrstuhl. Norman Smiley liegt über Brian Knobs und schlägt so auf ihn ein. Dann geht die Fahrstuhltür zu und Jimmy Hart will mit dem Megafon zuschlagen. Fahrstuhltür geht wieder auf und er schlägt zu. Und dann ist aber Brian Knobs gerade oben gewesen. Und das nutzt halt Norman Smiley für den Sieg. Das war so eine geniale Idee, fand ich. Das hat mir so einen Spaß gemacht. Also es war schon witzig, sagen wir es mal so. Aber natürlich war es ein Comedy-Gürtel letzten Endes, was es eigentlich so, glaube ich, nicht am Anfang gedacht war. Aber das war es letzten Endes.
Das glaube ich auch. Ich lache übrigens gerade darüber, weil du gemeint hast, da haben wir noch nie drüber gesprochen und ich bin mir zu 99% sicher, dass ich diese Geschichte mindestens schon zweimal von dir gehört habe.
Das mag sein, ich erzähle sie halt auch so gerne, weil ich sie so schön finde. Schaut euch dieses Match mal an.
Ach ja, ja, und damit kommen wir eigentlich auch schon zum aktuellen Geschehen, ein bisschen 24-7. Man muss sagen, ist das der 24-7-Belt bei WWE ja gar nicht der einzige Titel, der ist, der so in diese Richtung geht, weil es gibt ja zum Beispiel auch bei der japanischen Promotion DDT den Iron Man Heavy Metal Weight Belt. Und ich muss da leider sagen, ich bin kein Spezialist von DDT. Ich weiß, dass es die Promotion gibt und ich freue mich darüber, wenn ich GIFs auf Twitter sehe, wie ein Chris Brooks eine Wasserrutsche im Finger vor Leglock runterrutscht.
Ach, die sind aber, das?
Ja, natürlich.
Einfach eine geile Promotion.
Aber ich habe auf jeden Fall mal so ein bisschen recherchiert, Kai, und ich habe dir auch die Links geschickt. Also die Regel ist ja da genau dieselbe. Ne? Es ist 24-7 und da kann quasi jeder gewinnen. Es war ursprünglich auch so ein bisschen als Parodie natürlich gedacht auf das Geschehen von WWE. Aber Kai, ich habe dir da so ein paar Sachen geschickt, wer da auch noch Champion gewesen ist, weil da konnte ja quasi jeder Champion werden, um es mal wirklich krass auszudrücken.
Ja, also wenn man so denkt, der 24-7-Titel, der ist schon dumm witzig, den ich ja liebe. Also nach dem Motto, okay, Jinder Mahal wird irgendwie im Schlaf im Flugzeug gepinnt oder so. Was, dann ist das hier nochmal 400 Schippen drauf. Also so, einfach nur mal ein paar Beispiele zu nennen. Da war ein Taxifahrer, war Champion, der irgendwie, da ging die Tür auf oder sowas, dann hat er den Wrestler gepinnt. Eine Leiter war Champion, weil die Leiter im Match auf den Titelträger gefallen ist. Dann hat der Ref den Pinfall gezählt. Eine Katze war Champion. Also so, das ist komplett bescheuert. Und dann die Leiter musste natürlich auch entthront werden. Und wer, also da muss ja auch irgendwie einen großen haben, da muss er gegen Leiter muss erstmal gewinnen. Klar, ein Hund. Ein Hund hat gegen die Leiter gewonnen für den Three Count. Also, und natürlich ist das Trash und so ein Kram, aber das ist doch unfassbar witzig, oder? Also sind wir bitte ehrlich. Das ist super lustig, ich mag das. Komplett auf die Spitze getrieben, von daher, ich bin großer Fan davon, als ich die Sachen mir hier durchgelesen habe.
Sogar der Title Belt war ja mal Champion.
Also das stimmt, genau. Das wollte ich gerade sagen. Da kann ich mich auch noch erinnern. Also das ist fantastisch. Ich habe mir erst am Anfang, als wir da angefangen haben, musste ich erstmal noch überlegen, aber mir ist ein Match eingefallen, was zu einem meiner absoluten Lieblingsmatches gehört. Und da ging es um diesen Gürtel tatsächlich. Und das war niemand Geringeres als mein Liebling, Kota Ibushi, gegen einen anderen Liebling von mir. Und zwar gegen Yoshihiko. Sagt dir das was, Kai? Weißt du, wer Yoshihiko ist? Yoshihiko ist eine Sexpuppe.
Wollte ich gerade sagen, deswegen, weil du gesagt hast, ein Liebling von dir, also kann ja kein anderer sein, außer eine Sexpuppe.
Aber dieses Match war so fantastisch und da ging es um diesen Gürtel, glaube ich. Ich glaube, Yoshihiko hatte damals es geschafft, Kota Ibushi zu entthronen um diesen Gürtel. Fantastisches Match. Ich liebe das einfach so. Das ist noch ein Tick witziger, als wenn man jetzt einen unsichtbaren Wrestler hat. Für mich, ich mag sowas halt.
Also mein Lieblingsding, was ich gerade gelesen habe, ist, da war Joey Ryan Champion. Joey Ryan auch so der Indie-Guy schlechthin natürlich, ne? Hat dann den Titel und sagt zu den Fans, ja, hier, ohne euch hätte ich das hier alles gar nicht geschafft und ihr seid so toll, eigentlich gehört der Titel euch. Und dann sagt der Ref, ja gut, wenn das so ist. Dann wurde auf einmal die ganze Crowd zum Champion gemacht und rast natürlich alle ausschalten, so, oh, we are awesome und sowas. Und in guter Indie-Wrestling-Manier klatschen sie auch alle auf den Ring, um zu applaudieren und sagt der Ref, oh, ja, da habt ihr jetzt getappt. Und dann war halt wieder Joey Ryan Champion. Also, das ist einfach fantastisch. Wirklich. Ich liebe das. Ich werde davon auf jeden Fall noch ein paar Sachen anschauen. Also, das ist unfassbar witzig.
Ja, es ist halt wirklich witzig und das ist auch, ich finde, das ist eben auch eine Art und Weise, wie man Wrestling interpretieren kann. Es kann auch funktionieren, das macht einfach Spaß dann in dem Fall. Und ich glaube, das ist auch genau das, was aktuell für den 24-7 Belt gilt. Also ich weiß, da geht die Meinung auseinander, aber es ist ja trotzdem so, dass dieses Ding schon so gemeinhin eigentlich überraschend ja populär jetzt geworden ist. Und ich glaube, wir alle drei hier im Podcast-Raum, glaube ich, finden das ganz okay. Ich meine, Kai, du bist ja eh Fan, oder?
Ja, geilstes Ding. Also, das macht moment, das ist halt wirklich so, dass das momentan mit am meisten Spaß macht in der WWE, weil eine Art Truth irgendwie verdammt lustig ist. Klar, viele sagen so, oh, der ist so anstrengend oder sowas, ne? Aber der ist verdammt unterhaltsam. Drake Maverick macht es auch fantastisch. Also, mit was für einer Hingabe die beiden da den Gürtel pushen, ne? Ich liebe das. Und auch, wo du das letzte Mal bei Raw der Titel, glaube ich, 5-mal gewechselt ist, ja, ich finde das super.
Shaggy, wie sieht es bei dir aus?
Im Grunde das, was Kai sagt. Also die beiden werten den Titel sowas von auf. Die Geschichten sind unglaublich unterhaltsam. Es macht wirklich Spaß, dazu zu schauen. Und man überlegt sich jede Woche, für mich immer noch das Highlight in jeder Woche, man überlegt sich, was passiert diese Woche. Das einzige Problem damit ist, dass alle anderen Wrestler, die um den, die hinter dem Gürtel herrennen oder hinter dem Gürtel her, Träger herrennen, die eigentlich wie Idioten dastehen. Die machen ja nicht. Also das ist halt das Problem. Weißt du? Man nimmt da halt wirklich die Undercard und ein paar Leute aus der Midcard und lässt die immer dann zum Ring rennen und Backstage rumrennen, wenn R-Truth irgendwo auftaucht. Die machen ja im Moment nichts anderes als hinter diesem Gürtel herrennen. Ich frage mich halt auch noch, was hat man davon, wenn man diesen Gürtel hat? Also dieser Gürtel hat ja kein Prestige und man hat auch keine Geschichte, warum man diesen Gürtel haben sollte, außer dass man dann ständig aufpassen muss. Also wenn man sagen würde, pass auf, jeder, der den Gürtel hat, kriegt 1000 Euro pro Tag oder so. Dann würde ich es nochmal besser verstehen. Oder wenn man den Gürtel hat, kann man den eintauschen gegen ein Title-Match oder was auch immer. Aber der Gürtel bringt einem ja nichts außer Ärger im Moment. Das fehlt mir ein bisschen, das zu erklären. Aber ansonsten finde ich es wirklich unglaublich witzig. Mir tun halt dann nur die anderen Leute leid, die hinterher rennen müssen. Gerade Cedric Alexander und wie sie alle heißen. Mojo Rawley kann das ruhig machen, aber
der kann ja sonst nichts. Ja, Kai, willst du ein Gegenplädoyer starten?
Ja, gut. Also das ist ja so ein bisschen dieses, wer den Titel hat, kriegt Screentime. Also
ja.
Von daher, also das ist ja nicht schlimm. Also dann kann man sich da irgendwie präsentieren. Von daher, ich mag das. Es ist auch eine Ehre, den Titel zu tragen. Ich sag mal, irgendwie Universal Champion, ganz ehrlich, kann jeder werden. Brock Lesnar sitzt nur zu Hause, macht nichts. Aber als 24/7 Champion, so, das ist ein Malocha-Belt. Da muss auch mal was für machen.
Ja, werden kann es jeder. Ey. Aber halten muss ihn erstmal. Nee, ja, ich mag genau. Ihn ja auch. Ich mag ihn ja auch total.
Ja, ist einer für die Leute, ist das.
Alter, so wie Otis, ja?
Ja, so, jetzt haben wir es doch. Otis, Junge, der beste Mann, wieder bei SmackDown abgeliefert, der Kollege.
Kai, siehst du denn für das Ding langfristige Chancen? Also glaubst du, dass jetzt speziell mit Heyman und Bischoff, glaubst du, da gibt es vielleicht auch mal eine Wandlung? Weil, sind wir mal ehrlich, also die armen Jungs können jetzt nicht die nächsten 5 Jahre hinter dem Belt herrennen und R-Truth und Drake Maverick. Irgendwie muss es ja auch mal eine Evolution geben. Glaubst du, das wird irgendwann mal in eine andere Richtung gehen?
Also immer so, wenn du es weiterhin jetzt so machst, dass du irgendwelche witzigen Stories damit erzählst, also das entwickelt sich ja komischerweise irgendwie. So, du hattest irgendwie, erst war dieser Titel da, so, ja, okay. Und dann auf einmal war es R-Truth, dann hast du diese R-Truth-Carmella-Story und dann kam Drake Maverick dazu. So, damit hast du ja auch nicht gerechnet. Also, wer hätte denn gedacht auf einmal, dass Drake Maverick so viel Screentime bekommt und verdammt unterhaltsam ist? Und auf einmal geht es dann in die Richtung mit der Hochzeit. Und jetzt allein so, wenn bei Raw gesagt wird, so, ja, viel Spaß auf deinem Honeymoon. Also da bin ich doch der Erste, der nächste Woche direkt wieder einschaltet und sagt, okay, was ist im Honeymoon passiert? Und solange da weiter irgendwie solche Storylines wachsen, kann das auch von mir aus gerne so weitergehen.
Shaggy, glaubst du, das wird irgendwann was Ernsthaftes?
Ja, mit uns? Ernsthaft vielleicht nicht unbedingt, aber der Gürtel wird hoffentlich noch eine Zeit verteidigt und für neue, tolle Geschichten sorgen. Ich bin ja nicht kein so großer Fan vom Fantasy-Booking, das mache ich ja selber eigentlich nie, aber ich habe mir schon so ein paar Sachen ausgemalt, zum Beispiel, dass Arthur im Ring, das Licht geht aus und der Undertaker kommt, zum Beispiel. Oder, oder Arthur ist im Ring und Brock Lesnar löst seinen Koffer ein, der hat ja einen Titel seiner Wahl. Wer weiß das schon, alles ist möglich.
Wir haben da doch auch, da kam doch auch mal eine Frage, wo dann auch gesagt wurde, so, ja, gibt ja auch Legends oder sowas und dann machst du das irgendwie so ortbezogen, dann ist irgendwie Drake Maverick oder sowas, ist dann bei so einem Metal-Konzert, hat da einer vorgeschlagen, ja. Und auf einmal sind die Headbangers oder so ein Kram.
Zum Beispiel.
Also, sowas kann man doch machen und also auch einfach nur, damit er einmal da ist und damn sagt, so lass Ron Simmons nochmal Champion werden, keiner, ist mir egal. So, du musst sie doch nicht irgendwie bei Mania ins Main-Event stellen, aber so kannst du doch auch diese Legends witzig einsetzen.
Auf jeden Fall. Und was man bestimmt auch machen wird, ist, dass der Titel durch die einzelnen Roster mal wechseln wird. Dass der wird auch bestimmt mal bei NXT mal kurz sein. NXT UK wäre da auch mal total witzig, wenn einer der Leute den Titel mal irgendwie kurzzeitig hält. Warum auch nicht? Das ist ja alles möglich. Bei der Damen-Division wird der vielleicht auch mal, Carmella wird sicherlich gegen R-Truth mal kurzzeitig turnen oder keine Ahnung. Was werden wir nicht alles noch sehen können? Ich bin gespannt.
Ja, genau. Also ich freue mich da auf sehr viele tolle Sachen. Oder auf einmal ist da so Backstage ein JBL und gibt so eine Clothesline from Hell oder also irgendwie sowas. Damit kann man viele tolle Sachen machen. Von daher will ich mehr davon sehen.
Ich warte darauf, dass R-Truth auf der Rennstrecke ist und von Sparkplug Bob Holly eingerollt wird.
Oder CM Punk kommt zurück, wer weiß.
Ja, und wieder einfach mal zack, bums, eingerollt.
Ja, es ist ohnehin, ich finde, der 24-7-Belt hat endlich Einrollern wieder mehr Kredibilität verliehen. Also,
ja, genau. Most OP-Move.
Aber auf jeden Fall. Ja, aber ich weiß gar nicht, da sind wir jetzt eigentlich fast schon hier durch mit unserem Hauptthema zu den ungewöhnlichen Titeln. Ich bin mir sehr sicher, dass wir nicht alle abgedeckt haben. Also, wenn ihr da irgendwie was habt, was wir vergessen haben, also schreibt uns das gerne und belehrt uns eines Besseren oder so, weil natürlich gibt es da in der weiten Welt des Wrestlings natürlich doch sehr, sehr viel, gerade was so Turniere, Trophäen und solche Geschichten angeht. Also, da gibt es sicherlich genug. Wir können noch schnell so ein paar, gerade weil wir gerade so im Hardcore-Championship-Geschehen gewesen sind, kann ich auch so ein paar Dinger raushauen hier, was man sich mal anschauen sollte. Ich habe gerade schon gesagt, hier sowas, Rob Van Dam gegen Jeff Hardy, da kann man sich die Matches von 2001 angucken. Ich mochte die Matches mit Al Snow, Hardcore Holly ganz besonders gerne. St. Valentine's Day Massacre ist da so ein Ding. Und wer mal wieder Shane McMahon von irgendwo runterfallen sehen möchte, der soll mal SummerSlam 2000 einschalten. Und da gibt es dann Shane McMahon gegen Steve Blackman. Und da fällt Shane McMahon vom Titantron. Spoiler.
Dieser ganz, ganz legendäre Drop, den man schon sehr häufig gesehen hat und man nie weiß, aus welchem Match er ist.
Genau das. Aber auch da ein paar lustige Matches dabei. Auch das Ding von WrestleMania 17, was ja David und ich noch letztens besprochen haben als Bonus-Podcast. Das macht auch viel mehr Spaß, als es eigentlich sollte. Ich bin mir sicher, wenn ich jetzt Shaggy sage, Shaggy, erinnere dich mal an WrestleMania 17, das Hardcore-Match zwischen Raven, Kane und Big Show. Da wirst du auch lachen müssen, oder?
Ja, absolut, das stimmt. So, das stimmt wirklich. Aber ich denke dann wirklich eher an Leute wie Crash Holly oder Norman Smiley. Smiley, wie er auch zeitweise hieß.
Smiley.
An den Wiggle. Ich mache jetzt gerade den Wiggle nach. Kai weiß gar nicht, was ich mache, aber ich mache gerade den Wiggle. Kai, google es mal.
Ja, warte. Das ist so wie der alte Onkel, der sagt, Kai, guck mal, was ich kann.
So, wie heißt Kai, der Typ, der den Wiggle macht?
Norman Smiley. Der ist doch auch bei der WWE unter Vertrag. Ist der nicht einer der Trainer?
Ja, natürlich.
Der ist einer der Trainer im Performance Center.
Ja.
Wer hätte das gedacht? Er bringt dem Nachwuchs den Wiggle bei.
So sieht's aus. Sollen wir trotzdem mal zu den Fragen kommen, während Kai hier noch Norman Smileys Wiggle googelt?
Ja, aber den Wiggle, ist ein Move, den ich auch mein eigen nenne.
Aber ich habe eine Frage, die hatte ich ganz vergessen, noch hier einzutragen bei uns. Also fragt, wisst ihr, schickt ihr an fragen@headlock.de, ne, hier Bullshit-Bingo und so, zwinker, zwinker. Und Twitter, Facebook, Instagram, wo auch immer ihr uns erreichen wollt, könnt ihr uns erreichen. Es hat mich ja Volker noch eine Frage zu Otis geschrieben, wenn der Kai hier gerade eh schon so im Mittelpunkt steht. Der Volker hatte nämlich gefragt, ob ein Otis der neue Bam Bam Bigelow wird.
Nee, ein Otis wird der neue Otis. Future Hall of Famer. Otis macht keinen nach, Otis ist ein Pionier.
Okay. Shaggy, was glaubst du?
Das sehe ich überhaupt keine Parallelen, muss ich sagen. Und Kai ist für mich einer der, also vielleicht der Einzige, der wirklich Ahnung hier vom Wrestling hat, übrigens bei Headlock, muss ich sagen, weil Kai da wirklich eine gute Meinung hat. Otis, ich bin Otis-Fan der ersten Stunde. Als ich das erste Mal Otis gesehen habe, dachte ich, das ist echt ein geiler Typ. Ich freue mich jedes Mal, Otis zu sehen.
Ja, ich auch. Ich weiß gar nicht, was hier in Düsseldorf sein wird, wenn jetzt die WWE wieder hier ist. Ich glaube, da ist das Rodas Otis leider nicht dabei. Ich bin schon so heiß auf ein Otis, jeden Tag nur Otis-Chant. Der ist schon geladen.
Oh Mann.
Den mache ich einfach in Toronto, ist mir egal.
Lass mal weitermachen hier. Der Manuel fragt per Facebook, ist The Miz für euch als Face gescheitert? Shaggy.
Na, zumindest als Face im Main-Event-Bereich. Man hätte ihn ja im Main-Event, der hatte ja sein Standing. Wenn man ihn direkt im Main-Event eingesetzt hätte, wäre es vielleicht ganz cool gewesen. Für eine Zeit. The Miz ist eigentlich ein Heel. Der wird sicherlich früher oder später wieder Heel turnen. Aber ich mag The Miz als Face im Moment irgendwie ganz gerne. Wobei er natürlich, das Einzige, was er macht, ist noch hinter Shane McMahon herrennen und immer noch zu weinen, dass er es nicht geschafft hat, ihn zu besiegen. Also das ist das Einzige Moment. Das ist eher das Problem, was The Miz hat, dass er immer noch die Shane McMahon-Sache noch nicht verarbeitet hat, in Anführungsstrichen. Noch ist er nicht gescheitert, aber also als Face wird er niemals im Main Event dabei sein.
Ja, was aber eigentlich auch schon fast bedeutet, dass er gescheitert ist. Also ich habe Mist nie als Babyface gesehen und jetzt aktuell erkennt man auch, warum nicht, weil der ist einfach in der Rolle derzeit stinkelangweilig wieder. Also ich stinke langweilig, aber er ist einfach nicht so gut und kann nicht das ausspielen, was ihn eigentlich ausmacht. Deswegen, als Face funktioniert er für mich vielleicht 30% von dem, was er als Heel funktioniert. Deswegen, als Face ist er für mich gescheitert, sage ich jetzt auch schon mal. Kai, bei dir?
Ja, ich schließe mich euch an.
Gut. Kai, wen verbindet ihr am meisten mit dem US-Championship?
Der Mann, der sich selber ein Design verpasst hat, und zwar John Cena.
Würde ich tatsächlich auch sagen. Also zumindest bei der WWE würde ich auch John Cena tatsächlich ganz vorne wegschieben. Shaggy, wie ist bei dir?
Ganz komisch. Also ich habe mir die Frage ja vorhin noch nicht angeschaut. Aber wenn ich, erst wenn ich jetzt US-Champion höre, muss ich komischerweise an Lex Luger denken. Also das war, der war der immer im Kampf um den US-Title damals, als ich auch angefangen habe, WCW oder NBA damals zu schauen, da hat er immer um den US-Title entweder gekämpft oder hat ihn um seine Hüften und ist, glaube ich, auch einer der erfolgreichsten, wenn nicht der erfolgreichste US-Champion aller Zeiten, nagel mich nicht darauf fest, aber zumindest einer der erfolgreichsten und den verbinde ich komischerweise direkt mit dem US-Title. Danach kommt jemand wie Sting erst und dann erst jemand wie John Cena. Der US-Title, den gab es ja damals schon in der NBA, WCW und da habe ich halt angefangen. Deswegen ist es so, dass ich zuerst an die Wrestler denke.
Also tatsächlich, wenn ich jetzt so, ich schaue gerade so ein bisschen die Liste durch. Ich glaube, das ist tatsächlich aus der modernen Zeitrechnung ist es auf jeden Fall John Cena, weil der den ja sowohl durch die Open Challenge als auch natürlich zu seinem, bei seinem Aufstieg natürlich sehr geprägt hat. Davor, ja, Lex Luger fällt da garantiert mit rein. Ich muss aber auch sagen, ich habe auch noch so einen Steve Austin irgendwie da so im Kopf aus den WCW-Zeiten. Ich weiß nicht genau, wieso, das ist wahrscheinlich eher so, weil ich damals einen Steve Austin einfach mochte und der den auch irgendwie relativ lang gehalten hat.
Ich mochte ihn aber auch, ja. Aber das, war das nicht die Geschichte, dass er ihn dann, dass dann ein Hexer Jim Duggan den Gürtel dann im innerhalb von weniger, nee, nicht in den Müll gefunden, aber später. Er hat ihn von Steve Austin abgenommen in einem ganz kurzen Match von innerhalb nur 2 Minuten oder so. Hat der Steve Austin damals
gesehen. Das stimmt.
Und ich bin ein riesen Stunning Steve Austin Fan damals gewesen. Ja, das stimmt, aber das hat mir diese Titelregentschaft kaputt gemacht. Das ist gut, dass du mich wieder dran erinnerst. Dankeschön.
Aber das war eine andere Titelregentschaft. Also er hatte davor noch eine lange. Der war zweifacher US-Champion. Ja. Und bei der, die erste war die lange und die zweite war die kurze. Also die kurze war 5 Minuten oder so. Ja. Weil Ricky Steamboat konnte ja damals nicht antreten und dann hat, was damals, Doug Dillinger, der Commissioner, ich glaube ja, hat dann ihm das Ding zugesprochen und dann hieß es, aber übrigens, du sollst ja hier nicht kampflos aus der Arena, deswegen hast du jetzt noch einen Herausforderer. Huch, und es ist Hacksaw Jim Duggan. Und dann gab es den 3-Point-Stance und Ende aus Mickey Mouse. Oh Gott, warum weiß ich sowas?
Doug Dillinger übrigens Vater von Ty Dillinger.
Das stimmt.
Sean Spears ist auch verwandt mit Britney Spears.
Ja, sowieso.
Und Shawn Michaels.
Frauke Petri mit Wolfgang.
Gott, oh Gott. Weiter geht's. Welcher große WWE-Wrestler könnte eurer Meinung nach in den nächsten Jahren zu AEW wechseln? So, das ist ja so eine ganz beliebte Frage, gerade so ein bisschen das Superstar-Roulette. Kai, was glaubst du, wer könnte da gehen?
Ein Name, wo ich sage, der ist zumindest irgendwie für mich der ist kein großer Name, das ist aber der, den ich am realistischsten sehe. Oder zwei sind Sami Zayn und Rusev.
Rusev bei mir auch. Rusev ist bei mir ganz oben auf der Liste. Shaggy?
Ja, Rusev ist auch bei mir ganz oben auf der Liste gewesen. Und Sami Zayn weiß ich nicht. Klar wird er nicht so super eingesetzt, wie es die Fans gerne hätten, aber ich glaube, er fühlt sich eigentlich ganz wohl. Ich kann es dir nicht genau sagen. Ich glaube, Rusev, bei dem merkt man ja, dass er sich nicht wohl fühlt. Der will einfach gehen. Und wer erstmal nicht wechseln wird, ist Mike Bennett oder Mike Kanellis. Der hat ja erstmal einen 5-Jahres-Vertrag unterschrieben. Und Jinder Mahal leider auch nicht. Also das heißt, 2 andere große WWE-Stars werden erstmal bleiben.
Mike Bennett hat jetzt auch eine geile Storyline. Ja,
läuft. dann fragt der Manuel noch, verfolgt ihr Major League Wrestling? Das kann man ja frei auf YouTube schauen. Ich muss sagen, habe ich hier und da mal ganz kurz reingeschaut, aber mehr auch nicht. Also, weil man kann auch leider nicht alles schauen. Kai?
Habe ich bis jetzt gerade noch nie von gehört. Oder bis vorhin, als ich die Frage gelesen habe.
Das ist ein bisschen schade, weil das ist gar keine so schlechte Liga, muss man sagen. Nee. Und hat jetzt jemand wie, ich verfolge es eigentlich nicht, aber so, ich lese jetzt inzwischen so ein bisschen, weil ja unser guter bekannter Freund, bekannter Podcaster-Kollege Avalanche da jetzt eine kleine Rolle auch irgendwie hat. Der hat ja jetzt ein paar Matches gehabt, auch on TV. Finde ich ganz interessant, mal schauen, wie es da weitergeht.
Vor allem Shaggy, Savio Vega ist da.
Was? Ja. Was? Ich muss jetzt leider aufhören, ja. Tut mir leid, es war schön bei euch. Ich muss jetzt ein bisschen Major League Wrestling schauen. Bis zum nächsten Mal, liebe Hörer. Das war's für heute bei Headlock.
So, der Daniel fragt noch via Facebook, was ist eigentlich mit den Workern der WWE, die zwar einen Vertrag haben, aber nicht eingesetzt werden, bekommen die trotzdem ihr Geld? Ja, Natürlich, das ist ja ein Vertrag. So, die kriegen trotzdem ihr Geld, aber die kriegen dann halt eben keine Auftrittsgagen oder sonstige Gagen. Mal abgesehen davon, dass natürlich auch jemand, der nicht auftritt, natürlich auch weniger Merch verkauft, weil er einfach weniger präsent ist. Meistens zumindest, wenn sie nicht gerade Social Media sehr stark sind. Aber klar, haben die ein Festgehalt da drin verbucht und die müssen nicht auf der Straße stehen, sagen wir es mal so.
Die haben ja auch aktuell viele Auftritte. Wie gesagt, die rennen ja um den Ring und Backstage herum, ganz viele von denen, die man sonst im Fernsehen nicht sieht. Also alle, die man aktuell nicht im Fernsehen sieht, rennen hinter dem.
Und es gibt ja auch noch Saudi Rumbles.
Und die gibt's auch noch, da braucht man die auch noch. Da brauchen wir die auch
Leute.
Noch
alle.
Das stimmt. Aber ansonsten will niemand was hier zu der Frage noch hinzufügen, die ich so geflissentlich selbst beantwortet habe.
Du hast sie ja beantwortet.
Genau. Ja, deswegen. Dann der Frank fragt via Mail einfach an frage@headlock.de. Könnt ihr mir sagen, wie die AEW Pay-Per-Views über das Jahr verteilt sind? Es stehen ja Fighterfest, Fight for the Fallen oder auch All Out Fest. Sind das One-Time-Only Pay-Per-Views oder sind diese echte, regelmäßig geplante Pay-Per-Views? Auch da, glaube ich, kann ich einfach die Antwort vorwegnehmen hier. Bis jetzt gibt's keine neuen Informationen. Also ich habe heute noch mal nachgeschaut, ist der Pay-Per-View-Kalender endet quasi mit All Out und ich glaube, das wird man alles bekannt geben, wenn man da so Richtung TNT wechseln wird. Ich glaube, es wird dazwischen garantiert noch Shows geben, die wurden aber bis jetzt noch angekündigt und wieder der Plan ist noch nicht bekannt. Weiter geht's. Dann passend dazu hier zu Mike Kanellis und Konsorten. WWE versucht ja im Moment ihr Talent mit hochdotierten Verträgen an sich zu binden. Geht das nicht nach hinten los? Die Wrestler haben, wenn sie gut wirtschaften, genauso viel Geld Die Wrestler haben, wenn sie gut wirtschaften, danach so viel Geld, dass sie zur Konkurrenz, welche vielleicht weniger zahlt, gehen können, wo man vielleicht einen etwas entspannteren Terminplan und mehr Freiheiten hätte. Sprich, sie haben einfach genug Geld, können sich was ansparen und können dann eben vielleicht so viel wrestlen, wie sie nur wrestlen wollen. Also glaubt ihr, es ist ein Fehler, dass quasi WWE jetzt momentan so ein bisschen mit Geld um sich wirft, aus Angst davor, dass die Wrestler woanders hingehen könnten? Shaggy.
Ja, verstehe die Frage, ja, aber das ist, klar, kann man machen, kann sein, aber ich weiß es nicht genau. Ich meine, die unterschreiben ja 5 Jahresverträge, 5 Jahre, das ist wenn man mein Lebensziel sieht, wahrscheinlich ein Zehntel des Lebens, das man hat. Von daher kann man ja jetzt nicht sagen, man weiß auch nicht, ob man sich in den 5 Jahren dann nochmal schwerer verletzt oder so. Ich glaube nicht, dass die Wrestler denken, so, ich arbeite jetzt 5 Jahre für viel Geld und gehe danach zur AEW. Wer weiß, ob es in 5 Jahren noch AEW gibt, in Anführungsstrichen. Klar, es läuft gut, aber kann man ja nicht wissen. Also ich glaube nicht, dass die Wrestler, die jetzt solche hochdotierten Verträge unterschreiben, mit dem Gedanken spielen. Wenn sie einen Jahresvertrag unterschreiben, der hochdotiert wäre, vielleicht. Aber bei 5 Jahresverträgen glaube ich nicht, dass da das eine Rolle spielt.
Kai?
Ja, genau, also sehe ich genauso. Also so nach dem Motto, kann es auch sein, dass du dann sagst, oh, ich habe jetzt hier 5 Jahre lang jedes Jahr 2 Millionen verdient und wenn ich jetzt dahin gehe und dann jedes Jahr jetzt ganz doof gesagt nur 1 Million verdiene, dann habe ich ja die Hälfte weniger. Also so na klar sagt man so, oh, das sind ja Millionen, das interessiert doch keinen, ne? Aber es ist ja wie beim Fußball, da sind dann Leute, die wechseln dann irgendwo hin, weil sie dann im Jahr 3 Millionen mehr bekommen und du sagst, ja, die haben doch vorher schon 40 bekommen. Ja, egal, sind trotzdem dann auf einmal jetzt 43. Und so dieses, klar, da muss dann vielleicht irgendwie, so wie bei einem John Moxley, vielleicht sagt so, ja, aber ich liebe das Wrestling, ich habe jetzt genug Geld. Ist auch mal die Frage, so, wann hat man halt genug Geld, ne? Grüß dann den Undertaker.
Das ist richtig. Dann fragt der, also ihr habt genau das gesagt, was ich jetzt auch gesagt hätte. Ich glaube, dass du auch einfach deine Lebensansprüche natürlich an dein Gehalt anpasst und nicht irgendwann sagst, so, jetzt machen wir mal easy, sondern das ist ja auch eine Sucht irgendwo in gewisser Art und Weise. Der Frank fragt auch noch, was meint ihr, was braucht es, um Wrestling in Deutschland so richtig Mainstream-tauglich zu machen? So eine Art Schlag den Raab, wo erfahrene Wrestler an der Seite von B-Promis oder höher teilnehmen, wäre da vielleicht eine Möglichkeit, um dem Ganzen etwas mehr Spotlight zu geben. Dazu noch eine Prise Celebrity-Deathmatches und die Promis dürften dann halt eben nicht zu stark dargestellt werden. Sowas wie Helene Fischer versus Lena Echo on a Pole Match. Da hatten wir schon so ähnlich, auch in der 250, so was man hierzulande noch so ein bisschen braucht. Shaggy, glaubst du, man braucht mehr Promis, damit das Wrestling hier prominenter wird?
Ach, ich glaube nicht, dass das Wrestling hier in Deutschland noch mal ins Mainstream zurückkehren wird. Ich meine, es ist ja auch, wenn man ehrlich ist, in Amerika auch nicht wirklich mehr Mainstream. So, das ist es eigentlich nicht mehr. Es ist in Amerika eine deutlich größere Blase und es ist deutlich bekannter, ganz klar, als es in Deutschland ist. Aber Aber wirklich in Deutschland zum Mainstream wird es nicht mehr werden. Prominente helfen da nicht. Ich meine, wir kamen ja unsere prominenten Geschichte. Es gibt ja ein tolles Foto von uns übrigens, Olaf, mit ein paar Prominenten, die auch bei der WWE Backstage waren, bei der Veranstaltung. Da sind ja so Leute wie Echo Fresh und Schükrü vom Trödeltrupp. Das sind die Promis, die aktuell sich für Wrestling interessieren.
Kein Schükrü. Boah, ey, heißt das so? Weiß ich gar nicht. Nee, da ist nur Schükrü, keine Ahnung. Aber deutsche Promis, die beim Wrestling sind, ne? Auch einfach dann sagen, nee, dann gehe ich wieder. Dann kommt so Steffen Hensler raus, einfach so, nee, komm, dann zerreiße ich lieber die Karte.
Ja, Steffen Hensler.
Schön Thorsten Legert.
Steffen Hensler ist ja auch nochmal ein deutlich größerer Name. Aber klar, ich glaube nicht, dass das jetzt wirklich hilft. Und warum sollte jetzt ein Fernsehsender sowas wie Schlag den Raab mit Wrestlern und B-Promis ins Fernsehen bringen? Also ich meine, da ist es weit davon entfernt. Sagen wir mal so, es wäre vielleicht schafft es irgendwann eine deutsche Liga, Fernsehdeal in Deutschland zu schaffen. Das war aber auch schon das Maximum. Das wird dann nicht RTL oder ProSieben Sonntag 2015 sein.
Irgendwie auf Arte um 2 Uhr oder so.
Ja, also ich glaube auch nicht, dass das der Weg sein sollte, sondern ich glaube, wenn, dann muss es damit einhergehen, dass, weiß ich, vielleicht WWE das ganze Ding hier nochmal anders promoten wird, nochmal größer auffahren wird, nochmal da Geld reinstecken wird. Aber ich glaube, dass daraus dann eben was zusätzlich erwachsen kann, dass dann vielleicht Wrestler in bestimmte Sendungen eingeladen werden. Aber ich glaube eben, dass so Promi-Formate, ich meine, sagen wir mal ehrlich, was haben denn diese Promi-Formate wirklich fürs Wrestling getan? Hat einen Hogan Knows Best dafür gesorgt, dass irgendwie das Wrestling besser dargestellt worden ist? Stecki, wie hieß denn damals diese Trainingsshow in den USA, wo Hogan auch Trainer gewesen ist?
Oh,
mit diesen ganzen B- und C-Promis, wo der Screech von Saved by the Bell mitgespielt hat.
Ja, ja, oh, das habe ich total vergessen und verdrängt. Ich weiß, was du meinst, aber ich kann mich überhaupt nicht mehr erinnern, wie das hieß. Gar nicht.
Ja, aber diese ganzen Dinger, das ist ja nichts, was das Wrestling als das gut repräsentiert, was es ist. Und das sorgt dann eben auch nicht dafür, dass Leute umschalten, sondern die denken sich halt, haha, ist das ein Zirkus? Guck mal hier, Helene und Lena kloppen sich da um ein Echo. Ist albern, guck ich mir nicht an. Aber
was vielleicht sein kann, was vielleicht irgendwann wirklich mal funktioniert, zeitweise dann ist, wenn ein Bobby Ganz ins Dschungelcamp geht oder so, dann wird eine Zeit, zwei, drei Wochen lang über Wrestling geredet und dann wird sicherlich auch viel mehr gezeigt. Aber das wird auch wieder verblassen. Aber das ist so eine Möglichkeit, das mal kurz in Mainstream zu holen. Aber das wird da nicht bleiben.
Ich muss ja auch gerade lachen, weil es würde ja auch perfekt passen, weil auch im Dschungelcamp wird ja oft um Zigaretten gestritten.
Das wäre einfach geil,
wenn wir mal ganz im Dschungelcamp.
Würde ich sofort gucken.
Ja, der Downjack, ich habe den Namen letztes Mal schon vorgelesen, weiß nicht genau, wie man ausspricht. Also schick's mir gerne mal in Lautschrift, wie man deinen Namen ausspricht. Fragt auf jeden Fall per Instagram, glaubt ihr, dass sich bei WWE wirklich was ändert, wenn AEW ihre Wochenshow hat, sie aber nicht Head-to-Head mit den WWE-Shows an einem Wochentag geht? So, Kai, glaubst du das?
Ja, ich glaube, gerade in den ersten Monaten wird es sagen, so, oh, guck mal WWE, so macht man eine Weekly, haha, das ist ja ganz, ganz geil. Und dann irgendwann so nach einem halben Jahr wird es dann auch leiser werden. Und ja, weiß ich nicht. Also es ist halt die Frage, ich glaube, bei der WWE ändert sich gerade wenig, weil sie auf AEW reagieren, sondern da ändert sich gerade eher was, weil sie auf ihre eigenen Missstände reagieren.
So, genau das ist es auch.
Bei AEW, also dass der Fokus da gar nicht so drauf liegt, wie wir immer sagen, nach dem Motto, oh, WWE hat Angst vor AEW, sondern die WWE merkt einfach gerade, scheiße, uns laufen die Zuschauer weg.
Ich meine, man muss ja auch da mal sagen, warum sollte man denn jetzt auf AEW gucken, wo die noch nicht mal eine Weekly haben? Also, und ich glaube auch, dass dieses Head-to-Head-Gehen damit gar nichts zu tun hat im Endeffekt. Also ich glaube, es wäre das Dümmste, was AEW machen könnte, was ja auch nicht passieren wird, wäre sofort Head-to-Head gehen, weil du damit die Zielgruppe, auch wenn jetzt ja rausgekommen ist, dass man quasi unterschiedliche Zielgruppen hat, aber trotzdem ist es ja dann wiederum das Problem, ob jetzt die Leute alle ständig Wrestling im TV haben wollen. Ne? Also ich halte das, was Kai gesagt hat, gerade für richtig. Ich glaube, WWE wird was ändern, weil sie was für ihre Sponsoren, für die Aktionäre und für Fox ändern müssen, damit die Ratings besser werden. Aber die werden nicht ihr Format ändern, weil AEW da ist. Das glaube ich einfach nicht. Auch nicht, wenn die beiden Head-to-Head gehen würden. Shaggy?
Ja, da ein kleines bisschen widersprechen. Ihr habt vollkommen recht mit dem, was ihr sagt, aber ich glaube, dass die AEW schon ein bisschen jetzt als Konkurrenz sieht und sie das schon ein bisschen im Nacken spürt und das sicherlich noch Ansporn ist, was zu ändern, weil sie jetzt noch mehr merken, sie müssen was ändern. AEW schafft es, Hallen zu füllen, Riesenhallen zu füllen innerhalb von kurzer Zeit. Das schafft die WWE im Moment nicht. Und das liegt am Produkt WWE. Deswegen werden sie sich auch aufgrund der AEW so ein bisschen verändern müssen. Das glaube ich schon. Also, aber das hat jetzt keine Auswirkung, ob es jetzt gleich Head-to-Head laufen würde. Ich glaube, das wäre eher negativ für AEW, wenn sie jetzt wirklich an den Montag gehen würden. Jetzt der Hype ist da, aber ich glaube nicht, dass wenn sie parallel laufen würde, dass AEW mehr Einschaltquoten hätte als die WWE. Im Gegenteil, das glaube ich nicht. Und von daher wird es ganz gut sein. Ich freue mich auf die wöchentlichen AEW-Shows. Konkurrenz belebt das Geschäft. Und ich glaube, das ist schon ein Faktor für die Veränderung. Aber der eigentliche Grund, warum sie sich verändern müssen, ist, weil es einfach scheiße ist und dass sie das langsam auch merken. AEW kommt einfach als weiterer kleiner Grund hinzu.
Wow, Shaggy hat scheiße gesagt.
Dafür hat Kai letztes Mal Wichser gesagt im Podcast.
Scheiß Wichser.
dann fragt der Kollege hier noch, ihr habt in einem alten Podcast, oder er hat einen alten Podcast von uns gehört, und da haben wir gesagt, dass ja WWE Daniel Bryan quasi vom Wrestling abhält, weil man ihn vor sich selber und schützen möchte und weil man seine Gesundheit schützen möchte. Wieso macht WWE das heutzutage mit Allstars wie dem Undertaker und Goldberg nicht? Ja.
Weil Gehirnerschütterungen beim Thema Chris Benoit eine ganz andere Gewichtung haben als ein alter Mann, der sich die Hüfte zum zweiten Mal neu machen lassen muss. Um es ganz böse zu sagen.
Man muss aber halt auch sagen, dass die ganze Geschichte mit Undertaker und Goldberg ist eben auch ein bisschen schwierig, weil ich glaube, dass dieser Kampf nicht so katastrophal verlaufen wäre, wenn Goldberg nicht mit dem Kopf gegen den Ringpfosten gelaufen wäre. Ja, oder Shaggy?
Also ja, das stimmt ja.
Ich finde, das ist so ein bisschen Vergleich Äpfel und
Birnen. Ja, er wäre weniger katastrophal gewesen. Das stimmt schon. Aber ich glaube, das kann man überhaupt auch nicht vergleichen, die beiden Geschichten. Daniel Bryan hatte ja auf jeden Fall eine Gehirnerschütterung, durfte nicht kämpfen. Und Undertaker und Goldberg sollten nicht mehr kämpfen, aber nicht, weil sie Gehirnerschütterung haben oder so. Da hatten sie vielleicht nach dem Match möglicherweise wahrscheinlich. Aber in dem Fall hatten sie es vorher nicht. Und die wresteln einfach, weil sie einfach noch Leute ziehen. Sei es in Saudi-Arabien, ist okay. Aber es haben sich ja Leute dafür interessiert. Es gab Leute, die gehypt waren, auch gerade die Leute, die aktuell kein Wrestling verfolgen. Wenn du denen erzählt hast, ja, Undertaker gegen Goldberg, boah, cool, die habe ich ja vor 10 Jahren gesehen oder so. Ja, vor 10 Jahren waren sie halt auch noch besser. Aber es hat schon seine Berechtigung, dass sie gegeneinander kämpfen. Aber wenn die Kämpfe so aussehen und sie beide wirklich Angst haben muss, dass beide sich verletzen. Und ich glaube, dass so wie du, Olaf, gesagt hast, liegt sicherlich auch ein bisschen daran, dass Goldberg sich einfach nachdem der sich da seinen Kopf angehauen hat, nicht mehr so richtig unter Kontrolle hatte. Wäre sicherlich anders verlaufen, aber trotzdem immer noch nicht ungefährlich für die beiden. Das stimmt schon.
Ja, nee, ganz klar. Ich meine, dass man da auch gerade bei den Temperaturen, die da geherrscht haben und so, dass man da jetzt nicht drauf geachtet hat, haben wir auch schon drüber gesprochen, ist halt problematisch. Aber trotzdem ist es natürlich so ein bisschen Vergleich mit Äpfel und Birnen, weil letztlich, dass dieser Kampf so katastrophal ausgefallen ist und diese Probleme so offensichtlich gewesen sind, lag, glaube ich, auch einfach daran, dass sich Goldberg hier verletzt hat. Also das ist, glaube ich, auch schon ein Faktor, den man da haben und einbeziehen muss. Aber egal, also das ist auf jeden Fall kein Ruhmeszeugnis, was sich WWE hier ausgestellt hat. Die nächste Frage, das muss ich dazu sagen, die Fragen hier vom Downjack, die sind quasi vor der 250 angekommen, aber zu spät, weil die schon in der Aufnahme drin gewesen sind. Er bezieht sich hier auf eine News von den Kollegen von Spotfight und fragt, dass ja die WWE laut Spotfight am 1. November eine weitere Saudi-Show und parallel dazu eine Smackdown-Ausgabe ausstrahlen wollen, ne? Und man quasi den Kader aufteilen muss. Unsere Meinung dazu. Und zwar ist es jetzt, aktuell sieht es eher danach aus, als würde man da nochmal verschieben. Das war wohl eine aktuelle Information, die es damals gegeben hat, aber derzeit sieht es so aus, als würde man da nochmal schieben. Also man hat Shows in UK in dieser Woche quasi abgesagt, also am 5. November in Nottingham, am 6. November in Birmingham, am 8. November in London und am 9. in Minehead, wo auch immer das sein mag in UK. Auf jeden Fall wurde das abgesagt und man wird da wahrscheinlich einfach noch die Termine ein bisschen schieben. Es kann also durchaus sein, dass man beispielsweise den Saudi-Arabien-Event nochmal auf einen anderen Tag verlegt. Das hat man ja in diesem Jahr bei der ersten Show ja auch gemacht. Gucken wir mal. Da wird es garantiert auch noch aktuellere Informationen geben, wenn der Event ein bisschen näher rückt. Aber man weiß ja eh nie genau, wo der Saudi-Arabien-Event stattfindet. Das ist ja geheim.
Ich freue mich einfach, Hauptsache er findet statt. Das ist das Wichtigste.
Genau, das ist das Wichtigste. Der Janis fragt, was würdet ihr von einer Show halten, bei der AEW-Wrestler gegen WWE-Wrestler antreten und wie würde eine solche Show ankommen? Ich meine, endlich mal Chris Jericho gegen Seth Rollins oder so.
Boah, das wäre geil. Boah, Rollins gegen Moxley, wie krass wäre das?
Ja, endlich mal Cody Rhodes gegen Roman Reigns.
Geil,
Mando.
Macht euch nicht drüber lustig, aber das ist schon tatsächlich eine Frage, die, glaube ich, viele Leute beschäftigt. Das ist eine Frage, die ist, also das wird so nicht passieren, ganz klar. Ich meine, es wird keine ligenübergreifenden Matches erstmal geben, kann ich mir absolut nicht vorstellen. Und im Grunde will man sowas ja auch nicht, man will sowas irgendwie sehen als Fan, aber eigentlich ist es ja Quatsch, sowas zu sehen. Also ich glaube, ich mache mir da überhaupt keine Gedanken, weil sowas wird es nicht geben. Aber dass so eine Frage gestellt wird, finde ich schon gut. Ich glaube, so eine Show würde gerade bei den Leuten, die jetzt gerade so am Überlegen sind, ach, AEW ist eigentlich ganz cool, der Hype ist real, WWE gefällt mir immer weniger, aber ich guck's halt noch, bei denen würde sowas richtig gut ankommen im Moment.
Das glaube ich auch. Natürlich habe ich jetzt da ein bisschen zynisch drauf reagiert. Es ist natürlich immer die Geschichte, wenn du zwei große Wrestling-Promotions hast, das hatten wir damals bei der WWF und der WCW ja genauso, da haben wir uns auch immer ausgemalt, Mensch, wie geil wäre das, wenn mal der Undertaker auf Goldberg treffen würde und dann kriegst es und dann hast du es. Aber jetzt im Endeffekt, also jetzt mal ernst gesprochen, zum Beispiel sowas wie einen Seth Rollins gegen Kenny Omega, wie cool wäre das denn? Keine Ahnung, The New Day gegen die Young Bucks oder solche Geschichten. Ganz klar, das ist was, da spielen wir natürlich mit den, so ein bisschen mit dem Fantasy-Booking und mit den Namen als Wrestling-Fans. Und klar würde das gut ankommen, aber es wird halt nicht passieren, weil die Promotions sind gerade in einem kleinen Machtkampf und einer kleinen Rivalität und die werden nicht zusammenarbeiten. Kai, wie ist dein Standpunkt?
Ja, das ist das, was ihr gesagt habt. Ich bin jetzt gerade ein bisschen, meine Gedanken sind woanders gewesen, weil als du gesagt hast, New Day gegen Young Bucks, ich glaube, das ist so das Match, so ähnlich wie irgendwie Punk gegen Austin oder sowas, was immer in diesen YouTube-Listen ist, so Dream-Matches, die wir nie bekommen haben, aber immer wollten. Ich würde super gerne New Day gegen die Young Bucks, also gegen die Elite sehen, also mit Omega und den Young Bucks. Das ist wirklich so ein, also das ist von mir wirklich so ein Dream-Match, wo ich sage, das will ich sehen. Und ich glaube aber, das wird leider nie passieren.
Wahrscheinlich nicht. Mal gucken. Also wenn die sind ja doch alle halbwegs jung, also von daher mal gucken, was sich da mit der Zeit tut.
Also ich sage mal so, die Matches, die ihr gerade genannt habt als Dream-Matches, interessieren mich gar nicht. Wie kommt man dann auf so eine
Was willst Paarung? Du denn gegen Young Bucks?
Nee, New Day gegen Young Bucks? Nee, vielleicht die Usos gegen Young Bucks oder so, aber selbst das interessiert mich nicht so richtig.
Oh, Superkick. Was willst du denn sehen?
Puh, keine Ahnung.
Es kommt irgendwie Naito gegen, keine Ahnung, Earl Hebner.
Oder? Nee, keine.
Nein, Naito ist ja.
Gott, aber er hat noch das AEW, da hat er schon mal zumindest zur Hälfte recht.
Ja, ich weiß es
nicht. Nee, also ich mache mir da überhaupt, mir fällt jetzt überhaupt gar kein Match ein, so zuerst. Ich würde gern Flying Brian gegen Omega sehen, aber der ist ja auch nicht da. Nee, ich weiß es nicht. Also,
das sind diese destruktiven, weißt du, macht sich hier über uns lustig und hat selber
keine
Vorstellung.
Keine Träume, ja,
mir ist alles egal. Okay.
Shaggy, kommentier doch bei YouTube bitte unter dem Video.
Das mache ich dann aber nachher noch. Da werde ich euch jetzt nochmal zerreißen in den Kommentaren. Nachher hier oder drunter. Weil ihr es euch erstmal über die Frage lustig gemacht habt und jetzt über mich lustig macht, weil ihr euch New Day gegen die Young Bucks sehen wollt. Wer will denn das sehen? Was hat man denn? Also, so spannend finde ich das jetzt nun wirklich nicht. Wir können ja mal die Hörer fragen. Also, wie seht ihr das denn? Habt ihr Dream Matches? Schreibt sie mal hier drunter in den Kommentaren bei YouTube oder schreibt sie uns so. Und schreibt aber bitte auch dazu, findet ihr New Day gegen Young Bucks genauso uninteressant wie ich? Da gibt es doch bessere Konstellationen.
Also Nein. So, weiter geht's. Kai, ich frage ab jetzt nur noch.
Artuf gegen Michael Nakazawa zum Beispiel.
Oh Gott.
Ey, gekauft, ohne Scheiß.
Der Michael fragt via Facebook, wie steht es eigentlich um Lesnar und Heyman angesichts der aktuellen Entwicklung um Heymans neue Position? Hat das Ganze auf Dauer Einfluss auf Heymans Advocate-Position? Ich denke mal, Vince wird sich sicher nicht von Lesnar als eines der vermeintlichen Zugpferde trennen wollen, aber ohne Heyman, der ihn oft vertritt, ist der ja mega teuer für WWE. Also was glaubt ihr? Glaubt ihr, diese Geschichte mit Paul Heyman als, ja, Strippenzieher hinter den Kulissen als Executive Director hat irgendwie Einfluss auf seine Manager-Position on air? Kai?
Nee, also weil ich habe da jetzt letztens ein Interview von Paul Heyman zugelesen, als dann ja auch direkt beworben wurde von irgendwelchen Arenen, so, ja, das erste Raw mit Paul Heyman als bla bla und sowas. Aber trotzdem ist ja Paul Heyman gar nicht diese On-Screen-Personality. Also es ist jetzt ja nicht wie so ein GM Kurt Angle oder sowas, der dann da im Ring steht oder ein GM Corbin, sondern der macht ja eher sein Ding, hat auch in einem Interview gesagt, dass er auch selber findet, dass diese GM-Rolle veraltet ist und gar nicht mehr irgendwie zeitgemäß. So die Leute wollen nicht wissen, mit welcher Bürokratie wird gerade das Match gemacht, sondern die wollen halt die Fehde sehen, die dann interessant ist. Und solange dann Paul Heyman nicht so als der GM dargestellt wird, sehe ich da auch kein Problem, dass er noch in seiner Advocate-Rolle drin steckt.
Ja, genau. Also es geht ja hier tatsächlich einfach nur um diese Manager-Rolle, ob diese irgendwie Einfluss drauf hat. Ich glaube auch, dass Paul Heyman diese Segmente, die er da macht, so ziemlich aus dem Ärmel schüttelt und da nicht so mega im Stress ist. Ich glaube, dass er das relativ gut miteinander balancieren kann, weil im Endeffekt ist er ja eh vor Ort eigentlich. Shaggy, wie ist da deine Einstellung?
Ich glaube, das hat keine Auswirkungen.
Gut. Der Herr V fragt via YouTube, und zwar geht es um zwei Positionen. Es war einmal die Geschichte bei Dominion, zwar hier diese ganze, es geht um die Härte, die in dem Match stattgefunden hat, speziell bei Ibushi gegen Naito, also German Suplex aufs Apron, Piledriver, Headbutts und so weiter und so fort. Und natürlich der Chairshot von Shawn Spears gegen Cody Rhodes bei FighterFest. Und er fragt da, ihm geht es einfach nur darum, wie wir das sehen, ne? Ob man da sich da Sorgen drum machen muss, ist das was wir kritisch sehen und so weiter und so fort. Kai und ich haben das schon so ein bisschen in der FighterFest Review angesprochen und sind uns da auch eigentlich relativ einig, dass das natürlich ein Moment des Schocks gewesen ist. Auch die Ibushi-Naito-Szenen haben wir ja auch schon in der 250 relativ ausgiebig besprochen. Ich gebe ja trotzdem mal den Ball an Shaggy ab, weil der hat speziell zu Cody gegen Shawn Spears ja noch nichts gesagt. Deswegen, wie siehst du die Geschichte?
Ja, sagen wir mal so, also klar war das ein krasser Moment. Also man war sehr überrascht. Und ich will eigentlich aber auch keine Chairshots, auch wenn der Stuhl meinetwegen manipuliert war, wie auch immer, unprotected Chairshots gegen den Kopf sehen. Da sind wir eigentlich vorbei in der Zeit. Gleichzeitig will ich aber auch nicht solche Matches wie Ibushi gegen Naito mit diesen Aktionen. Die sind irgendwie zu hart. Also wir beschweren uns, wir wollen es nicht sehen, aber schauen uns die Matches ja irgendwie trotzdem an. Das ist schon ein bisschen schwierig, dann zu sagen, die sollten es nicht machen, aber wir schauen es trotzdem. Das finde ich irgendwie schwierig. Ich kann nicht genau sagen, die Wrestler setzen ihre Gesundheit aufs Spiel, in dem Fall, diese machen das ja nochmal um eine Stufe härter. Ich kann es nicht gut heißen, aber mir fällt es auch schwer wegzuschauen in dem Fall. Also solange es kein Ultra-Violent-Match ist oder sowas, dann ist es nochmal was anderes. Aber klar sieht man es irgendwie gerne. Übrigens wollte ich auch nochmal mich bei euch beschweren. Ihr habt total über diesen Chairshot euch beschwert, aber diesen Trustfall von Darby Allin auf den Apron, den ich noch weitaus dümmer finde, ganz ehrlich, bei dem jungen Kerl, das habt ihr so ein bisschen abgetan irgendwie. Ich fand das deutlich schlimmer, dass er das gemacht hat, diese Aktion, den Trustfall. Das war echt das war die unnötigste Sache am ganzen Großereignis, wenn man das so sieht. Das war auch gesundheitsgefährdend. Also es ist schwierig, das zu begründen.
Ich habe das ja damals, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, habe ich Kai damals gefragt, dumm oder geil? Und das fällt eigentlich auch in genau dieselbe Kategorie, wie du gerade gesagt hast. Man guckt sich das an und denkt sich auf der einen Seite, ja, es ist echt keine kluge Aktion und das ist nicht gesund. Auf der anderen Seite sagt man aber, ja, mach's sehr, sehr schmerzhaft. Mach's noch mal, genau. Egal, wie schmerzhaft es eben aussieht, ne?
Ja, also wir sind noch unter der, es gibt so eine Linie, wenn du über diese Linie bist, dann stehst du da beim Autounfall und machst Fotos. Über diese Linie sind wir aber noch nicht, wir sind noch deutlich drunter, wenn wir uns das anschauen, aber es geht in die Richtung.
Wir sind noch so auf der Stufe, dass wir uns dann die Facebook-Videos angucken von den Leuten, die es gefilmt haben.
Genau, das ist nochmal okay, das kann man noch machen. Aber man freut sich
gleich, die Kamera besser.
Genau, und man freut sich dann, wenn der Polizist kommt und sich beschwert. Dann, ja, gut, dass dieses Video, gut, dass er am Ende kommt.
Ja gut, das ist auch nochmal für die Moral. Ganz aber nächstes Mal kannst du trotzdem querfilmen.
Ganz genau so. Ist schwierig zu sagen. Also wir kleckern uns da auch nicht mit Ruhm, wenn wir uns das anschauen und gleichzeitig beschweren, weil es gefällt uns ja trotzdem irgendwie. Die Wrestler setzen ihre Gesundheit aufs Spiel und dafür sind sie in erster Linie verantwortlich.
Und ich kann ja mal den ganz krassen Vergleich ziehen natürlich, weißt du, wenn du dann irgendwie den Hell in a Cell von King of the Ring 98 von Foley und dem Undertaker anschaust, da schwärmen wir heutzutage auch drüber und das war auch ein Match, was Mick Foleys Gesundheit nachhaltig geschädigt hat und trotzdem sagen wir, das war eines der prägendsten Matches der Attitude Era überhaupt, ne? Aber es ist nun mal auch Wrestling und die Performer sind ja teilweise auch einfach bekloppt und gehen da Risiken ein, die man vielleicht nicht eingehen müsste, aber eben um irgendwie das, was sie lieben, auch voranzubringen oder für die Promotion oder für sich selber auch entsprechend einen Effekt zu generieren. Es ist extrem schwierig. Ich fand diesen Chairshot von Cody, fand ich gefährlich. Den German Suplex aufs Apron, der war ja aus mehrererlei Hinsicht gefährlich, weil er auch nicht 100% sauber gewesen ist. Den Coffin Drop, glaube ich, wie er hieß, von Darby Allin, habe ich auch gesagt, fand ich auch total schwachsinnig, weil auch innerhalb der Matchführung hat es eigentlich relativ wenig Sinn gemacht, außer, dass es eben nochmal unterstrichen hat, wie unkaputtbar Darby Allin gewesen ist. Und in dem Sinne hat das dann eben auch seinen Zweck erfüllt. Aber ist es dumm und gesundheitsschädlich? Ja, klar. Wahrscheinlich schon. Aber er hat übrigens auch, ich habe jetzt auch mal bei Twitter geschaut, er hat übrigens jetzt auch extra nochmal gepostet, man soll gefälligst ihm die Entscheidung überlassen, was er mit seinem Körper anstellt. Also jedem das Seine. Also wenn man sich seine Skateboard-Videos anschaut, da fällt er auch oft genug auf die Schnauze, muss man sozusagen. Schwierige Kiste einfach. Ich glaube, da sind wir auch alle als Wrestling-Fans einfach ein bisschen Doppelmoral unterwegs, um es ganz vorsichtig auszudrücken. Der Matt Revolver fragt noch via Twitter, was glaubt ihr, wieso WWE so lange mit der Reunion von AJ Styles und dem Club, den Good Brothers, gewartet hat? Aus Eitelkeit, Kai?
Nee, ich glaube, dass AJ Styles als Face einfach sehr lange unfassbar gut funktioniert hat. So, du hattest dann irgendwie ihn dann bei SmackDown und ich muss auch wirklich sagen, seitdem AJ bei SmackDown weg ist, das merkst du enorm. Jetzt auch, also da spricht jetzt nicht nur dieser Diehard AJ-Fan, sondern ich finde, du merkst es wirklich. Und ein AJ hat als Face SmackDown unfassbar gut getragen. Und wir wollen ja alle keinen Face-Club sehen, ne? Also sind wir mal ehrlich. Wir wollen ja schon dann diesen Pitbull-angriffslustigen Heel-Club sehen. Und von daher, ja, es hat dann irgendwie in der Geschichte lange gedauert. Aber vorher hätte es auch keinen Sinn gemacht, wenn ich ehrlich bin. Und deswegen fand ich jetzt diesen Moment, klar haben da alle jetzt mit gerechnet, ne? Natürlich, aber ich fand, jetzt war trotzdem der richtige Zeitpunkt.
Shaggy. Kai hat die Frage perfekt beantwortet. Da gibt es eigentlich nichts mehr hinzuzufügen.
Ich glaube auch. Also ich glaube, das war jetzt der richtige Moment, auch gerade in dem ganzen Tonus, den wir jetzt hier gehabt haben. Insofern, weiß ich nicht. Klar, manchmal sollte man sich aber auch einfach Dinge aufbewahren und dann einfach mal gucken, ob man die sich nicht vielleicht ein bisschen aufhebt und dann eben für den richtigen Moment. Und anscheinend ist es das ja im Augenblick. Gucken wir mal, wo das alles hinführt. Aber ich würde sagen, wir sind damit durch mit unserem großen Bells und Fragen-Podcast. Es sei denn, einer von euch beiden will noch was sagen, der darf jetzt sofort reinspringen. Schade. Chance vertan. Ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr beiden dabei wart natürlich. Hier an der Stelle natürlich wie immer den Hinweis. Schaut gerne mal bei uns auf Patreon, auf Steady vorbei. Unterstützt uns da. Wie gesagt, Fighterfest Review ist online. Abstimmung für den In-die-Fresse-Podcast, wie ich so schön formuliert habe, ist online. Schaut da gerne vorbei. Unterstützt uns, helft uns, das die ganzen Dinge noch ein bisschen größer zu machen. Ihr merkt, da kommt gerade richtig viel Content hinterher. In dem Sinne, nächste Woche geht's dann hier natürlich weiter. Da geht's ja dann schon mit Extreme Rules los, mit der Preview. Da sind wir dann auch hier wieder in lustiger Dreierformation zugegen. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Wrestling-Schauen. Es ist gerade so viel los. Da gibt's genug und für jeden vor allem etwas. Habt Spaß dabei. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss. Und wir sind wirklich super glücklich für eure Unterstützung. Dank dafür.
Tschüss. Ich bin glücklich wegen Otis.
Ich auch. Otis.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.